Lass uns doch wir müssen jetzt wirklich mal über was anderes reden.
Der ist doch noch nicht on air gerade.
Okay, aber ich denke, die warten alle.
Ja, ja, ich höre sofort auf zu reden. Die müssen, also wenn das Intro kommt, halte ich die Klappe.
Entschuldigung.
Das ist es. Banger.
Okay, herzlich willkommen zur neuen Folge Almost Daily. Heute mal ohne Cold Opener.
Ich fand das viel sympathischer. Wir sind ja auch eher Typen, die sind auch mal spontan, flexibel. Ändern auch mal ein paar Sachen.
Das heißt ja, dass so ein Cold Opener halt einfach 300.000 Klicks bringt.
Zum Beispiel.
Weil die Leute gehen auf YouTube und wenn dann erstmal so ein langweiliges Intro mit Musik und Grafik ist, dann klicken die direkt weiter. Aber wenn man direkt jemanden was reden hört, dann bleibt man dran.
Finde ich sehr interessant, auch in der Entwicklung, zum Beispiel bei Serien. Weil früher war das so, da kam ein endlos langes Intro, wo alle Charaktere vorgestellt wurden und da wurde gesungen und jeder hat so seinen Blick in die Kamera bekommen und dann ging irgendwann die Serie los. Und mittlerweile ist es so, die Serie geht sofort los und dann kommt irgendwie nach 20 Minuten nochmal ein Intro.
Ja.
Ja.
Ist doch geil.
Ja, Dramaturgie, dann, wenn's passt.
Aber mittlerweile sind die Intros ja auch so Kunstwerke geworden, so diese ganzen HBO-Serien und so überbieten sich ja, wer kann ein geileres, mysterisches Intro mit so fast schon James-Bond-ähnlichen
aber Musik. Aber das ist jetzt Standard geworden. Ne?
Ja, ja,
das
genau. Aber in den 90ern war es ja einfach nur irgendein Typ, der so unter Weichzeichnern die Kamera guckt und dann der Name da stand. Das war ja so 90er-Jahres.
Ich muss gerade mal was, du wirst das hassen, aber ich fand das bei Metal Gear von Kojima so geil, weil du hattest diese Mission und hattest schon so ein bisschen, Leute wurden eingeblendet, während du im Meer geschwommen bist und so, aber es hatte noch kein richtiges Knaller-Intro. Und dann hast du den Moment, wo Snake den Aufzug gerufen hat und sich schon so durchgeschlichen hat und alles hinter sich hatte und er fährt so hoch mit diesem Aufzug, zieht sich so irgendwie den Anzug aus und dann ist er da irgendwie, also steht, nein, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, er hat halt einen Taucheranzug an und dann hat er seinen Originalanzug an und da kommt dann so,
Metal Gear Solid. Die Spiele hatten schon
und
geile.
Das war so geil.
Beim ersten Teil?
Ja, ja, nee, der dritte, also der Solid halt. Die ersten beiden waren ja fürs MSX, für hier.
Ach so, ja, ja,
Master also System,
der PlayStation-Teil.
Genau. Ja. Ach, MSX Master System? Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Und genau, den meine ich. Und das war ein geiler Moment, weil sie irgendwie das nicht gemacht haben wie andere Spiele. Und zu der Zeit war das auf jeden Fall revolutionär. Heute hast du das ja häufiger. So eine Stunde spielst du und hast schon vergessen, dass gar kein Intro kam. Und dann kommt es.
Ja, ich warte bei Metal Gear Solid, bei dem Open World Metal Gear Solid.
Death Stranding oder was?
Nee, bei dem letzten Metal Gear Solid,
das Open World war.
Das fünfmal zu, glaube ich, aber ja, das habe ich gar nicht.
Das hatte doch, war das nicht das, wo der so am Anfang durchs Krankenhaus rennt? In so einem Krankenhaus?
Das ist das, ja.
Ja, das geht ja auch. Da geht ja das, also da spielst du ja ungefähr anderthalb Stunden mit Verfolgungsjagd und aus dem Krankenhaus und weiß ich nicht was, bis es dann, bis dann überhaupt erstmal der Schrift zukommt.
Ja, genau, weil du nur, weil so lange dauert das, bis du mal eine ruhige Minute hast und irgendwie sagen kannst, hey Kojima, lass uns doch kurz mal das Intro, lass uns wenigstens den Titel reinmachen.
Ja.
Oh,
ich glaube, das ist
okay, wenn es sein muss.
Ich glaube, das ist total wichtig, auch dass wir mit dem Trend gehen. Also können wir das Intro jetzt nochmal spielen, bitte?
Unseres.
Dann geht's einfach direkt weiter. So, das ist ja genau, damit behältst du ja die Spannung der Leute. Also Aufmerksamkeitsindustrie, das ist ja der Überbegriff.
Aufmerksamkeitsindustrie.
Ja. Und jetzt 0,4 Sekunden habe ich gehört auf TikTok. Ist irgendeine, ich habe schon wieder den Fachbegriff vergessen, es gibt neue Fachbegriffe,
0,
die ich alle nicht kenne.
Bis man weiterskippt.
Bis was?
Ja, also bis die erste Interaktion sozusagen.
Skip.
Unter einer Sekunde ist es jetzt.
Das ist ja dann so.
Ja, wahrscheinlich, weil es auch durchläuft. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur.
So können Sie mir, Leute, wisst ihr was, ich bin auch noch ein bisschen altbacken, was das angeht, auch so Nutzung von Social Media. Ich habe zum Beispiel immer bei Instagram gedacht so, okay, ich like nur Sachen, die ich wirklich mag und dann kann das auch mal so sein, dann gucke ich so und dann überlege ich, ist mir das jetzt ein Like wert? Also ich sehe dieses Bild oder dieses Video und ich gucke es mir wirklich an und ich überlege, okay, ist es mir wert, dass ich jetzt auf Like drücke? Oder denke ich mir so, knapp, dann reicht nicht ganz, scroll weiter. Okay, ja, das hat ein Like verdient und das nicht. Und ich bin ja eh so ein bisschen noobig und hänge so ein bisschen hinterher, was Social Media angeht. Dann habe ich immer mit Eddie mal geinstagrammt und Eddie macht so, Like. Und ich habe ihn gefragt, guckst du dir gar nicht den Inhalt an? Und er so, nee.
Aber es geht relativ schnell. Wie lange soll man sich irgendwie eine Landschaft angucken? Also es ist halt ein Berg Und dann denke ich mir halt, ja, krieg dann Like für das schöne Foto und weiter geht's.
Aber dann habe ich, weil was daraus entstanden ist, war halt das Gefühl, dass ich natürlich manchmal, guckt man sich ja seine eigenen Beiträge an und guckt, dann sieht man ja auch, wer die geliked hat.
Etienne,
und dann denke ich, oh, das ist ja nett. Die Person hat meinen Beitrag geliked. Und dann denke ich, und früher habe ich immer gedacht, so, das ist aber echt nett und aufmerksam von der Person. Und seit ich gesehen habe, wie du Instagram nutzt, denke ich mir doch so, ja, ich weiß nicht, ob die Person das überhaupt gesehen hat oder einfach nur
schon. Also erstmal, das, was du gesehen hast, waren Insta-Stories. Das ist
oder Insta-Stories.
Die habe ich in der Tat schnell durch. Da sehe ich relativ schnell, ob sie. Bei Fotos ist es unterschiedlich, aber ich meine, was denkst du, du postest ein Foto von dir, was weiß ich, irgendwo beim Kanufahren, dass die Leute dann so,
gefällt mir das?
Der Nils. Das ist ja wirklich schön angezogen.
Wunderschöne Bildkomposition.
Die Illusion hat sich ein bisschen.
L-Shape.
Wow.
Das angucken.
Ich frag mich, wo das ist. Das ist wirklich teilweise hat man ja so, gibt man sich ja richtig Mühe mit der Bildkomposition.
Soll ich ihm was schreiben? Mir gefällt auch die Winkel mit der Kamera. Ja.
Smart, dass du das auf 16 zu 9 gelassen hast.
Dem lasse ich weg. Und dann geht's zum nächsten Foto. So würdest du ja, du musst ja.
Ich weiß nicht, es kommt meinem Instagram-Verhalten relativ nah, was du gerade beschrieben hast.
So langsam.
Da muss ich, so,
ja, aber von dir kriege ich jetzt auch keine Likes. Ich sehe das ja.
Ich bin auch pragmatisch, nur andersrum pragmatisch. Ich gebe halt gar keine Likes.
Ja.
Das ist auch eine Form von.
Du versteckst dich einfach nur. Nee. Weil du weißt, wenn du likest, bist du sichtbar.
Das ist ein sehr gutes. Ich glaube, ich bin der Inbegriff des Lurkers, was so.
Aber warum sollte man auf Instagram nicht gerne sichtbar sein? Achso, ja gut, weil du selber nur gucken willst. Vielleicht.
Ja, ab und zu gibt es schon mal so ein ganz verlorenes Foto oder irgendwas von dir.
Wenn
du irgendwas stolz
manchmal bist. Manchmal habe ich auch Bock, dann like ich halt, also sehr selten, aber sonst lurk ich. Also ich gucke mir meine Timeline an. Ich habe mir meine Timeline ja auch gefüttert, sag ich mal. Und ich guck mir da gerne Sachen an. Ich muss halt nicht liken, aber das habe ich bei Twitch auch so gemacht. Ich habe Ewigkeiten einen Account gehabt, um die Technik zu checken.
Bei Twitch oder bei Twitter?
Bei Twitch. Also ich hatte ganz früh einen Account, um zu gucken, wie die Technik funktioniert. Und so ich muss gar nicht selber streamen sozusagen oder musste früher nicht selber streamen, wollte aber die Technik verstehen. Und das musste ich ja einen Account haben. Und so habe ich halt angefangen irgendwie zu gucken, wie läuft der Hase eigentlich? Bei Social Media ist das halt auch so.
Ich muss nur noch mal was sagen, weil du bist ja ein echt guter Fotograf. Das sagen wir immer wieder. Du machst echt tolle Fotos. Jeder feiert deine Fotos. Man sieht auch deine Fotos würdig aus verschiedenen, auf jeden Fall aus Fotos von Ede und Nils würde ich sie stechenderweise raus wiedererkennen. Und ich meine, Insta ist ja eine Fotoplattform. Und ich schicke dir zum Beispiel ständig Sachen. Ne? I hope you recognize.
Thank you, I do.
Ja. Und zwar immer, wenn irgendwie jemand einen coolen Kameratrick oder irgendeine coole Kamera, wo ich genau weiß, der Bulli findet sowas geil, weil der genau das, was er gerade gesagt hat, er mag die Technik dahinter, schicke ich ihm das, kriegt keine Reaktion. Also ist egal, wo ihr ihn anschaut, ihr kriegt so oder so keine Reaktion.
Das finde ich total süß, auch weil du schickst wirklich sehr personalisierte Sachen. Du schickst total viel und manchmal denkt man sich auch, warum? Aber du siehst irgendwas und denkst, okay, das interessiert den Bulli, dann siehst du irgendwas, das interessiert den Eddie oder du siehst irgendwas, das interessiert den Nils und das zeigt ja, dass du dir auch irgendwie ein Stück weit Gedanken machst, was so die Interessenswelt deiner Freunde ist.
Drin. Also mein Bild von deinem Gehirn ist so Rohrpost, halt sehr schnell.
Aber ich kriege manchmal einfach Sachen von Britney Spears zum Beispiel.
Ja, also du kriegst alles mit Britney Spears. Ich habe auch eine Person, Lisa, die kriegt alles mit Pferden. Weil die mir irgendwann mal gesagt hat, dass sie Pferdespiele mag.
Du sortierst das wie so,
alles.
Ja, wie du gerade sagst, so wie an der Post. So. Pferde gehen dahin, Britney Spears geht nicht. Das ist einfach so sortieren, da wird schon was dabei sein.
Aber keiner von euch hat über meinen nackten Mann gelacht, der einfach auf der Straße
Leute verprügelt hat.
Der ist komplett nackt in einem Fitnessstudio. Ja. Und dann fragst du dich ja oft bei solchen Sachen, wie geht's weiter? Und die halten die Kamera drauf und du siehst es aus mehreren Leuten zusammengeschnitten. Richtig aufwendiges Video. Sie haben quasi alle Leute, die den gefilmt haben, haben sie zusammengeschnitten. Und er ist in einem Fitnessstudio, prügelt sich da krampfhaft mit allen. Rausgeschmissen.
Echt?
Prügelt sich mit allen. Und ich meine wirklich mit allen. Ihm ist völlig egal. Also egal was. Und dann geht das aber noch endlos weiter und dann wollen die Leute irgendwie fangen und dann entkommt er. Und es gibt so, es ist wirklich eine Geschichte. Es geht 5 Minuten oder so und ich habe mich kaputt gelacht, obwohl es ja irgendwie auch echt traurig ist, aber der zieht's halt einfach durch. Und am Ende entkommt er, glaube ich, sogar.
Nee, sie fangen ihn. Ich glaube, die Polizei versucht noch, ihn zu tasern oder so. Ach,
und der rennt aber weg.
Und der rennt da weg und dann.
Der war auf irgendwelchen Drogen oder
so. Ja, ich will ja auch nicht jetzt darüber lachen, nur das war einfach eine absurde, lustige Situation, wo mich immer fragt, was wäre jetzt, wenn ich das machen würde? So, nicht, dass ich das ständig frage, aber.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der sich vorher irgendwie in Butter oder so eingerieben hat.
Ja, der hat auch so, der hat wirklich so geglänzt und war so glitschig. Mhm. So ein bisschen wie in Bronson, heißt so der Film?
Ja.
wo er auch sich, glaube ich, so einreibt oder so irgendwie wild macht, weil gleich kommen die Cops in seine Zelle und er will irgendwie
glitschig sein.
Ja. Geile Szene, geile Film.
Da gab's mal, ich weiß gar nicht, wer es war, gab's einen UFC-Fight und dann da war ein Typ, der hat so krass geschwitzt, dass der andere ihn nicht würgen konnte. Weil der immer rausgeflutscht ist aus seinem Würgegriff. Und hat er sich danach auf der Pressekonferenz halt beschwert und hat ihm unterstellt, dass er irgendwas genommen hat oder sich mit irgendwas eingecremt hat oder so, weil er nicht zu greifen war. Also das scheint tatsächlich
eine Taktik zu sein.
So im Kampf einfach super der Glitchy Man zu sein.
Der Glitchy Man,
ja. Ja, wenn man so, das ist halt auch dann Evolution, ne? Wenn man einen Zeitraffer so, wenn du sagst, du hast irgendeine Schweißdrüse, die so wie so ein Flutschsekret noch zu, also ganz bewusst über die Funktion des Schweißes hinaus noch irgendwie so ein Flutscheffekt mitbietet, das kannst du schon mal so, gibt's nicht auch bei One Piece oder so, irgendein Charakter, der so flutschig ist? Warte mal, gab's da nicht irgendwas? Oder wo war das?
Ja, müssen wir Budi fragen.
Gibt's ich gehe gerade alle durch.
Ja?
Die ich gesehen habe, ich hab jetzt locker.
Es würde aber niemand mir wundern, wenn es einen Flutschcharakter bei One Piece gäbe.
Ich komm nicht drauf.
Ich weiß, den Sturmlichtchroniken habt ihr nicht gelesen?
Nee,
so ein ziemlich coole Buchreihe. Da gibt's so eine Kraft, wo sie so flutschig werden.
Dann werden sie flutschig.
Ja.
Flump.
Was wäre denn euren Lieblings-Superkraft?
Ich glaube, dieses Video habe ich übrigens nicht gesehen. Entschuldige,
welches Video?
Was du
dieses Video gemacht hast. Ja, ist jetzt auch nicht das Beste so. Ich wollte nur sagen, weil da hat es mich ein bisschen gewundert, dass von keinem was kam, weil da war für jeden was dabei.
Ja, manchmal gucke ich es mir an und habe aber keinen Bock zu antworten, weil der Akt des Antwortens ist schon wieder so ein aktiver.
Aber dafür gibt es ja die kleinen Emotes. Kannst ja mittlerweile jeden Beitrag ja,
mit so einem kleinen Daumen versehen. Meine Mutter hat jetzt entdeckt, wie man Insta-Stories formuliert. Und ich krieg am Tag, und das ist nicht übertrieben, 20 Insta-Stories.
Einfach schnell liken und.
Die ganze Zeit. Und jetzt hat sie mir sogar geschrieben, Schatz, wie lösche ich die denn? Und ich so, wieso willst du die denn löschen? Ja, ich habe dir so viele geschickt. Die ganzen alten will ich löschen. Und dann habe ich gesagt, Mama, du musst die nicht löschen. Die scrollen ja dann raus aus dem Feed sozusagen. Aber die wollte mir alle, die sie mir geschickt hat, wollte sie wieder löschen, so wie wenn du ein Zimmer aufräumst.
Die wollte dir es nicht zumüllen, ja.
Genau, so, als ob die denkt, das stapelt sich so und ich finde nichts mehr.
So liest meine Mutter ihre Spam-E-Mails, so mit der Brille am Schreibtisch und dann guckt sie sich das genau an und ich sitze jedes Mal daneben und denke, ey Mutter, das ist alles Spam, du kriegst keine einzige E-Mail, die wichtig ist für dich. Weil sie hat natürlich, ich habe ihr mal einen Account eingerichtet, aber es ist ja nicht so, als ob da wirklich viel für sie kommt oder die Leute vorher es nicht ankündigen würden.
Ey, das ist halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber wie war das? Ich glaube, eure Eltern machen nicht so internetmäßig was, ne? Wie ist das bei euch? Benutzen eure Eltern Social Media?
Ja. Instagram und sowas? Nee, mein Vater macht auf jeden Fall so Facebook und so ein Shit, wo halt die älteren Generationen sich auch treffen. Und ansonsten, ich meine, so WhatsApp und so, das ist ja auch
Kommunikation, aber
Facebook macht der schon. Mein Vater ist auch so jemand, der die Generation ist ja noch so, die schreiben dann auch so ernsthafte Kommentare.
Die diskutieren noch über
auch
Politik
so über und so. Lokalpolitische Sachen oder im Sportverein ist irgendwas und dann gibt er sich auch Mühe dann.
Die nutzen das als Engagement.
Ja, genau, wirklich eine sehr involvierte, ernst gemeinte, konstruktive Antwort zu schreiben, wo wir es heutzutage sagen, das liest sich doch kein Schwein durch, was soll denn das? Aber die machen das noch. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Meine Mutter hat auf Facebook irgendwie 6 Freundinnen und für die postet sie ihre gesamte politische Agenda. So, und 3 von denen sehen es komplett anders und 2 liken alles.
Oh Gott.
Und aber auch nicht nur politische Sachen, sondern jetzt hat sie zum Beispiel neulich hat sie so ein Bild gepostet von so einer die war im Urlaub irgendwo in, weiß ich nicht, Kroatien oder so, und da war irgend so eine Figur, so eine steingemeißelte Figur mit Kopf und so weiter, und da hat einer eine Zigarette in den Mundwinkel gepastet.
Ja. Ach so.
Und dann hat sie das geschickt. Na, wer sieht's? Und dann waren auch wieder die Marion und die Bärbel haben es wieder geliked. Einer hat sogar drunter geschrieben, die Zigarette. Meine Mutter, ja genau.
Und das ist ist doch eine sehr nette, höfliche Kommunikation mit
miteinander. Ist nur so, die sind so, ja, es ist so ähnlich eigentlich fast schon wieder wie die kleinen Kinder das machen so.
Ich finde das aber süß, weil das hat wieder so eine gewisse Unschuld, weil die natürlich, ihr komplettes Kommunikationsverhalten ist gefestigt worden in einer Zeit ohne das Internet. Ja. Das heißt, die nutzen das eben auch mit einem analogen Mindset und das ist wie so eine Zeitkapsel und das ist so unzynisch. So, die nutzen das, die glauben wirklich, die nutzen das und die finden es cool und die sind nicht so zynisch und wir gucken drauf und auch allein so die erste Impulsreaktion jetzt auf das, was du quasi geschildert hast, ist ja sowas von oben herab. So. Aber eigentlich ist es doch schön, dass die
nicht so die sind halt noch nicht so übersättigt. Für die ist halt sowas, die haben halt noch nicht 60.000 Memes und GIFs und lustige Fotos gesehen, wo du einfach die nur so rein und wieder rausgehen bei uns, sondern die denken sich, ach, wie lustig, da hat einer dem, da ist normalerweise gar keine Zigarette und jetzt ist da eine.
Wir hatten auf jeden Fall schon mal richtig Stress, ich habe immer richtig Stress gehabt. So, deswegen.
Wer?
Ich habe richtig Stress gehabt mit meiner Mutter.
Warum?
Ja, weil sie hat von irgendwem aus Indonesien, glaube ich, so ein Video geschickt bekommen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und hat meinte dann, oh Gott, die Erde geht tatsächlich unter, weil irgendwo ein Dämon auf dem Petersdom gelandet ist. Das hat mich so wütend gemacht. Ah, also, dass sie das weiterleitet, dass sie das ungefragt weiterleitet. So, dass
ja, wie so ein Kettenbrief, einfach irgendwas, wo man weiß.
Also, das war ein langer Prozess und den haben wir auch alle zusammengeführt. Und ihr auch, ne, an dem Abend bin ich richtig wütend geworden. Da habe ich ihr auf dem Handy gezeigt, wie ich jetzt einfach einen fucking Dämon hier auftauchen lasse. So. Auf dem Handy, ich kann das machen.
Das ist nicht echt.
Mann! Das ist aber schon länger her, so, und jetzt ist es gut. Also, das ist wirklich hart, ne? Also, auch was Scam angeht, was da, ne, du kennst das alles nicht, dann willst du eigentlich offen und naiv sein und willst, ne, das ist auch cool. Ich glaube, heutzutage ist, wenn du 60, 70 bist, ist es eine andere Zeit als noch vor 30 Jahren, als du 60, 70 warst, als die Technologie eben noch nicht da war. Da ist viel ausprobieren, so.
Ja, aber gerade dieses.
Aber dann wirst du überrollt von diesen ganzen Scam-Fuckern. Ja. Und wirklich, also, ne, und dann wirst du misstrauisch.
Also das wird ja auch immer perfider. Ich meine, früher war das so, weiß ich nicht, geben Sie uns Ihre Banknummer oder der nigerianische Prinz. Da haben dann die Eltern auch irgendwann gecheckt, ja, okay, das ist nicht. Aber mittlerweile sind diese ganzen Scam-Geschichten ja auch schon viel perfider.
Ja, mega.
Und ne, es gibt ja auch dann diese, habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen, diese Anrufe, wo dann jemand anruft und sagt, ja, ihr Sohn mit ihrem Sohn ist irgendwas. So, also auch so diesen Panikmoment ausnutzen, wo dann,
Du fühlst dich richtig scheiße. Also mir ist
du müsstest
selber,
so Ältere Leute musst du eigentlich richtig Medienkompetenz vermitteln.
Ich wurde einmal gescammt mit kompletter Familie im Auto auf der Raststätte, Rückfahrt Frankreich. Ich wurde einmal gescammt von Schauspielern, von Scammern. Die waren physisch wahr. Ich bin drauf reingefallen.
Inwiefern?
Was haben die? Große Notsituation, Vater mit seinem Sohn und er hat bei der letzten Haltestelle sein Portemonnaie verloren und er muss jetzt wieder zurück. Der Sohn war da. Die standen vor mir, Alter.
Aber woran hast du erkannt, dass es ein Scam war? Also am Ende?
Indem er mir das Geld, was ich ihm da tatsächlich dann geholt habe, nach einer langen Diskussion und ich habe ihn auch wirklich, ne, und also ich habe wirklich lang mit ihm geredet so und er war total verzweifelt und irgendwie hat er mich dann an den Eiern gepackt, so blöd gesagt. Dann habe ich ihm wirklich halt Geld gegeben.
Wie viel?
200.
What?
Ja. What?
Du hast einem fremden Mann 200 Euro gegeben.
Und dann ist er weggefahren und dann hatte ich noch Monate versucht, ihn zu erreichen. Am Anfang ist er noch ans Telefon gegangen.
Wie, der ist noch ans Telefon? Ihr habt Handynummern
ausgetauscht. Ja, als Sicherheit. So mit Adresse und Scheiße und sowas, damit er mir das halt zurückflaggt. Ne?
Warte mal ganz kurz. Ja. Also erstmal, man kann ihn ja auch für seine schauspielerische Leistung bezahlen. Er hat sich ja offensichtlich auch lange dann in diese Rolle reingearbeitet und
war's
auch lange
wert?
Viel Zeit investiert. Finde ich 200 Euro für ein gutes Schauspiel.
Privatvorführung.
So ein Theater, also, so ein Theaterticket, also wo du direkt auf der Bühne stehst, ist auch nicht günstig. Aber nochmal ganz kurz, also das war die ganze Familie oder was?
Er mit seinem Sohn.
Aber und die haben saß, und warum, was, was, was hat er dir erzählt? Warum brauchte er das Geld?
Das war genau der Grenzübergang von Frankreich. Oder? Ja, genau. Der will einfach nur nach Hause, kommt aus Irland so. Der hatte auch ein irisches Auto, ein Kennzeichen, hatte einen Akzent, alles. Also es war einfach so. Der hat mich einfach in Eier gepackt. Ich habe irgendwann meine Frau angeguckt und
ja, was meinst du mit der hat nochmal, den Eiern gepackt?
Weil ich bin ja schnell naiv. Ja, ich bin ihm auf den Leim gegangen.
Also er hat dich an der Ehre gepackt. Ja, was hat er denn gesagt, dass du?
Der Notsituation. Er muss dringend nach Hause irgendwie und der muss irgendwie versuchen jetzt diesen Grenzübergang zu machen. Das war Mautstraße.
Excuse me, sir. Me and my son, we're out of money.
Ich kann keinen irischen Akzent.
Das war irisch.
Das haben wir schon jetzt.
I lost all my money in the last car.
Wird nicht besser.
Okay. Could you give me 200 euros so I can go back home with my son?
Und dann hast du gesagt, of course.
Nee, ich habe erst noch meine Frau angeguckt und dann hat zugenickt.
Und sie hat gesagt,
ich bin sicher.
Ich kenne doch deine Frau. Deine Frau hat gesagt, bist du bescheuert?
Und du selbst sie.
Ja, aber ich kann das aber auch verstehen jetzt mal.
Das war ganz knapp an diesem, da stand auch der, ne, im Nachgang habe ich mir gedacht, okay, das war einfach Jugendlicher.
Wie alt war der Sohn?
16.
Wird direkt ins Familienbusiness eingeführt.
Hat er gesagt. Es kann auch ein Erwachsener gewesen sein, der 20, 30, genau. Alt und fucking.
Aber der war dabei.
Die waren beide physisch so. Der hat mich halt angesprochen. Wir haben da Picknick physisch gemacht irgendwie, haben halt Pause gemacht. Und der hat mich so angesprochen, wie ich jemanden ansprechen würde, wenn ich nicht jemanden ansprechen wollen würde. Der war wirklich schauspielerisch leider sehr gut. Der war leider sehr gut. Ich kann den Akzent auch nicht nachmachen, aber der war höflich, das war krass. Das war einfach unangenehm, weil ich bin ihm richtig auf den Leim gegangen halt.
Ja, du bist wahrscheinlich das Risiko eingegangen, dass er zu 10% eben doch ein Betrüger ist, weil das ja, du hast ja selbst gesagt, du hast lange mit ihm gesprochen. Also
ich überlege gerade, ihn jetzt anzurufen. Ich habe seine Nummer noch natürlich, aber
das kannst du entscheiden. und fragen, wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle?
Um wieder zurückzukommen.
Aber ich kann verstehen, dass du helfen wolltest, weil du bist ja auch so jemand. Und ich meine, 200 ist auch noch in einem Bereich, ja, wo du sagst, das bringt dich jetzt nicht um, das ist jetzt nicht Haus und Hof für dich.
Und jetzt überleg mal in 20 Jahren, wenn ich 60 bin irgendwie und wir alle in Neuralink arbeiten, wie schnell man mich da abrippen kann.
Das kriegst du gar nicht mehr mit über Neuralink. Scam.
Irgendwann kommt kriegst du so einen Brief mit 100.000 Euro und dann ist es von dem Sohn und er sagt so, ey, ich weiß auch damals, wir wären nicht nach Hause gekommen, ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei Crypto.com und bin jetzt mehrfacher Millionär, Vorstand. So und bin auch 17 und damit der Älteste in der Firma, einfach der Einzige, der wir Verträge unterschreiben darf. Und
komplett.
Also niemand an uns geglaubt hat, kam
sie vorbei. Da kamst du, hier ist ganz viel Geld für sie und so. Vielleicht wendet sich, weil...
Hier sind 250 Euro.
Aber ganz kurz, also du glaubst schon, der hat dich nur gescammt, der hat dich nicht gescammt, dass er dir das Geld zurückgibt, sondern die komplette Geschichte.
Ich persönlich glaube, das ist einfach Masche gewesen und der ist direkt. Ja, wir sind sogar noch gemeinsam losgefahren. Stehen
geblieben.
Ich bin sogar noch so skeptisch
bis nach Irland.
Ich habe ihn direkt von der Autofahrt nochmal angerufen, um sicher zu gehen. So.
Aber woran war das zufällig am Autobahndreieck Maschener Kreuz?
Ich muss nachdenken. Ich habe ihn auch nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Masche. Auch nicht. Danke. Gut.
Boah.
Also er hat doch gesagt, Masche, Autobahn, Masche, das kann man nochmal...
Maschener Kreuz.
Ja,
wieso?
Was, gerade ein Feed-Five? Habt ihr euch gerade ein Feed-Five gegeben?
Wir müssen ein Feed-Five geben, wir müssen noch nie ein Feed-Five
geben. Flat-Five ist das.
Flat-Five?
Ich nenne
es. Das ist für faule Leute.
Gut, Flat-Five ist gut.
Aber der Nils hat gefragt, welche Special Skills.
Wow, nee, was hast du dich?
Ja, ich will auch schon die ganze Zeit wieder zurück. Ja,
tut mir leid, ich hab mich so abgelenkt. Wie heißt das? Fähigkeiten.
Ja.
Ja.
Besondere Fähigkeiten, aber wir sind, glaube ich, übers Glitschen.
Ich würde Scam nehmen.
Aber Scam ist gut, aber da wärst du ja Schauspieler. Schauspielern ohne Gewissen.
Nein, aber das wäre, guck mal, dann wirst du jetzt allen Schauspielerinnen und Schauspielern nicht gerecht. Also die können ja in Rollen springen, aber es ist ja nicht gleich Scam.
Ich sag ja ohne Gewissen, habe ich ja mit dran gehängt.
Also Scam ist Schauspielerei ohne Gewissen.
Ja.
Ah, okay. Muss ich erstmal drüber nachdenken.
Ja. Aber es wäre halt auch ein ziemlich gemeiner Skill.
Ich hab's auch nur aus Gehässigkeit gesagt, weil noch Wut in mir, Restwut aus Erinnerung an diesen Frankreich-Urlaub da ist.
So. Aber man muss sich, finde ich, eine Superkraft aussuchen, die jetzt nicht so offensichtlich ist, nicht dieses unsichtbar sein, schnell sein,
muss schon was Spezielles
können.
Sein,
ja. So, das ist also das ist diese 0815 Skills. Aber vielleicht gibt's da irgendwas.
Herrscher über Elektronik durch Anfassen.
Durch Anfassen.
Anfass-Hacker.
Aber durch Anfassen macht es ja dann leider...
Atomhacker.
Durch Anfassen macht es aber schwieriger, ne? Dann muss ja
aber was könntest du dann? WLAN.
WLAN-Man oder was?
Nee, wobei, da muss ja nur... WLAN-Man, ne, aber das ist eine Nebenwirkung, ist so, dass du immer in meinem Anwesenheit hast, du immer gutes WLAN.
Ey, das
aber,
ist nicht so schlecht. Alter,
ich bin trotzdem Hacker-Man.
Auf jeder Party eingeladen werden. So, ey, lass uns noch einen Simon einladen, da ist kein WLAN.
Aber das Problem ist...
Ja, wirklich Burning Man.
The Beacon.
Genau, irgendwo in der Wüste.
Die Popularität
um mich herum kann eine Stadt entstehen.
Ja, oder sinkt ja mit dem guten Ausbau des Internets. Das heißt...
Wie jetzt das Singen?
Naja, also in aller Regel hat man ja schon noch an vielen Orten ganz gutes Internet. Das heißt, du müsstest dann auf einen Campingplatz oder so, wo wirklich irgendwie die Leute die ganze Zeit hungrig sind. Boah. Und
ja, ich Deutschland auf Jahre auf jeden Fall einen guten Slot. Ja.
Na, in Deutschland muss ich einfach nur
Tourneen machen. Durch alle Käfer.
Ja.
Heute kommt das Internet. Heute haben wir richtig Internet. Alle sind schon bereit für den Download. Und dann stelle ich mich an den Marktplatz eine Weile.
Und stehst einfach so da.
Ja.
Und winkst noch ab und zu.
Ja, aber
okay, Leute, ich muss gehen. Bitte geht auch
für dich Internet.
Bing, Download fertig.
WLAN, man.
Aber das Problem ist, stell dir mal vor.
Ich bin ja vor allen Dingen Hacker, man. Also mir geht es darum, dass ich dein Handy, ja, ich weiß alles über dich. Okay. Ich weiß alles über jeden. Komm, ich bin Internet-Man.
Also du bist einfach ChatGPT.
Chatmon. Ja, aber ChatGPT hat ja noch kein Bewusstsein, dadurch, ich will ja schon machen können, einfach was ich will. Ja. Aber zum Beispiel, so, eine App. Zack, App, Tinder 2. Und das Original
Tinder ist gelöscht.
Tinder 2, so, The Return.
Ey, ich frag mich, ich frag mich.
Ebay, Amazon, weiß ich nicht, finde ich nicht. For not found. Amazon not found.
Mit Sicherheit kommt das irgendwann. Mit Sicherheit kommt irgendwann und sagt einfach, wir machen nicht Tinder 2.
Also einfach irgendwann kommt.
Ich bin schon bei Tinder 2. Exakt, weil das bedeutet was Neues, aber auch Werte. Du machst nicht wieder eine neue Firma auf, sondern du bist jetzt der zweite Teil. Dann kommt Tinder 3, Technologie fertig, so.
Ja. Ey, wie wär's? Also ich weiß ja nicht viel über Tinder, aber was ich weiß, man swipet ja die einen, die man mag und die anderen, die man nicht mag. So, ne, die links, rechts oder rechts, links, keine Ahnung. Und bei, zum Beispiel, es gibt so bei Schachseiten, gibt es so Schachrätsel und wenn du die nicht schaffst, kommen die in so einen Pool und dann kannst du die zu späteren Zeit, kannst du die nochmal spielen, alle, die du falsch gemacht hast, ne, also, dass du die nochmal üben kannst sozusagen. Was lustig ist, weil ich die innerhalb von einer Stunde schon wieder vergesse, ich habe mir die Lösung angeguckt, dann kommt das wieder und ich hab's wieder vergessen. Das ist richtig krass, aber egal, das ist was anderes. Und dann dachte ich mir so, bei Tinder 2, könnten doch alle die du aussortiert hast, nochmal gemischt werden und dir nochmal angeboten werden. Also, dass du nochmal so, willst du nicht nochmal in Eimer 2 reingucken?
Aber das ist ja schon so ein bisschen, also das ist ja schon der Loser-Topf. Das ist ja das Loser-Bracket.
Aber vielleicht hast du zu schnell im Anfall von Euphorie aussortiert und dann ist da doch nochmal was dabei.
Also, du meinst, dass er quasi, da kommt die Message, wird ein Spiegel eingeblendet. Schauen Sie sich nochmal selber an.
So, und dann gucken Sie
nochmal. Noch mal Ihre Erwartungshaltung, norden genau. Sie sich ein. Und dann guckst du nochmal drüber.
Guck nochmal drüber. Vielleicht geht doch mal mit einem anderen Bewusstsein.
Weil ich hab die App nie runtergeladen, aber ist das nicht eh endlich? Du hast dann ja nicht, wenn du Tinderst, hast du ja nicht unendlich viele.
Nee, du kannst tatsächlich Matches, Tinder durchspielen. Das, ne? Ich weiß das von einem Freund, den ihr auch gut kennt, der ja auch arbeitet. Der Tinder macht, da habe ich mir das diverse Male angeguckt und es ist tatsächlich so, du kannst dann irgendwann hast du halt innerhalb einer Reichweite, also du machst ja eine Reichweite, weiß ich, 30 Kilometer, 10 Kilometer, whatever, und innerhalb eines Alters Bereichs und Reichweite hast du dann natürlich irgendwann alle Angebote durch. Da, und dann frage ich so, ey, bist du eigentlich noch bei Tinder? Und dann kommt die Antwort, nee, da gibt's nichts mehr.
Leergegrast,
wirklich abgegrast.
Ja, aber so ist natürlich geht ja auch schnell, wenn du dann wirklich nur dieses so nur so geswiped. Das geht ja so ratzfatz.
Was würdet ihr sagen, wenn wir sind jetzt alle schon in sehr 10
von 10.
Ja.
Wird das in Zahlen?
Sehr lange in Beziehungen vor Tinder, würde ich mal sagen bei uns allen. Wie wären wir drauf, wenn zum Beispiel Anfang 20, wir wären bei Giga Games im Container und es hätte Tinder gegeben. Das wäre schon eine gute Zeit gewesen, glaube ich.
Ey, hör mir auf. Das wäre die schlimmste Zeit, aber auch die beste Zeit gewesen.
Überleg mal.
Hätte nichts anderes mehr gemacht.
Wir mussten doch ins Pocoloco gehen, in der Düsseldorfer Altstadt.
Exakt.
Oder ins
Labi.
Wie hieß das da unten nochmal?
Labi.
Nee.
Labyrinth.
Ein Sub.
Sub. Nee, Entschuldigung, da verwechsel ich das gerade, aber Sub, ja.
Ja, genau, ins Sub. Oder
Moon?
Nee, wie ist es? Nee, die Mauer gab's noch, kenne ich noch. Checkers.
Im Hafen da direkt. Checkers. Wie ist denn das nochmal?
MK2.
MK2.
Scheiße.
Ich glaube, ich hätte voll einen auf dicke Hosen gemacht und hätte doch wieder einen Stock im Arsch gemacht. Ich glaube, ich hätte nicht viel gemacht.
So Online-Dating oder sowas?
Glaube ich nicht.
Ja, aber du hast ja auch da schon dieselbe Frau. Also
ja,
ist auch schwer, glaube ich, für dich, dir das anders vorzustellen.
Ich weiß nicht, ob ich das so krass nutzen würde. Ich bin eher so.
Ach, also, jetzt komm. Nein, ihr seid auch alle lurchmäßig unterwegs gewesen jedes Wochenende.
Nee, nein, darum geht es.
Ich weiß genau, ich hab euch sehr oft ranwieseln gesehen an Frauen.
Das stimmt Wiesel. So nicht.
Nee. Doch, plötzlich war er da und sie hatte ein Getränk in der Hand. Wo kam das her? Von ihr?
Nee, das hab ich nicht. Nein, also ich bin nicht so ein, hier ist ein Getränkmann gewesen.
Nein, aber irgendwann im Laufe des Abends zahlt man ja auch mal ein Getränk.
Meine Taktik war angesprochen zu werden.
Ja.
Das war jahrelang meine Taktik, die nicht gut geklappt hat.
Honeypot.
Alter, da haben wir noch gedanced, ey. Check das mal. Also ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwo hinzugehen und zu dancen.
Vielleicht sollten wir das genau deshalb machen.
Lass mal. Alter, ich will nicht dancen. Letzte Woche wolltest du ein Tattoo machen, Simon. Eddie wollte sich ein Tattoo machen.
Das wird ein geiler Abend. Almost Daily, 500. Folge. Wir gehen erst in den Club und danach stechen wir uns alle Tattoos.
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwann im Almost Daily erzählt haben, aber wisst ihr noch, irgendwann hatten wir diesen legendären Abend, da haben wir gesagt, sobald einer anfängt, über Arbeit zu reden, gibt's Schnaps. Und wir waren nach einer halben Stunde besoffen. Wisst ihr das noch?
Ja, natürlich. Ich habe noch ein Foto davon.
Von Eddie auf dem
Roller? Als mit einem Lachflash auf dem Boden liegt.
Ja, das war der Abend.
Ja.
Das war, wir hatten echt, das war auch super anstrengend und alles. Und dann haben wir diese Regel, die war echt gut. Ey, ich glaub, sobald einer anfängt, über Arbeit zu reden oder eine Idee oder ein Konzept hat, muss er einen kurzen bezahlen.
Ja. Für alle.
Ja, für alle.
Ja, ja, das
war die Regel. Und dann, wir waren nach einer halben Stunde, glaube ich, dicht. Und dann fing da die Bar irgendwie, die hatten uns dann irgendwie erkannt. Dann haben die uns noch Runden gegeben. Und dann weiß ich nicht mehr.
Ich weiß das noch. Wir sind so ein bisschen durch die Bars gezogen. Wir waren dann am Ende noch
in der Bernsteinbar. Ja, Bernsteinbar.
Das ist hier bei uns in Hamburg so eine Bar zwischen Schulterblatt und Kiez. Kiez ist so Hardcore. Wir kotzen auf die Straße und suchen uns danach selber drin. Und Schulterblatt ist so eine Straße, wo man auch mal so galore trinkt draußen vorm Café und so rumschlendert.
Ja.
Aber da gibt es aber auch so ein paar Bars und so weiter, also kann man super auch vorglühen.
Ja, und
Bars
und Kornern,
so und Kiezschlendern. Jedenfalls da so ungefähr in der Mitte ist diese eine verlorene Bar, diese Bernsteinbar. Da haben wir viel Zeit in unseren jungen Jahren. Und da waren wir da auch mal, da natürlich waren wir schon viel zu alt. Also das gibt ja irgendwann immer so ein...
Wann war das denn? Das
ist schon richtig lange her.
Das war 2013 oder 2012. 2013, das ist
über 10 Jahre her.
2012? Nee, 2012 war das. Ich weiß es noch, weil gerade hier der Erste auf die Welt kam. Deswegen. Ich erinnere mich nämlich noch, weil ich gedacht habe, ey, ich sauf nicht so viel an dem Abend, weil zu Hause ist ja ein Neugeborenes. Ich war richtig damaged. Ich bin original vorne raus, irgendwann sehr spät, bin ins Taxi, bin 50 Meter gefahren und dann ausgestiegen und bin dann zu Fuß nach Hause gelatscht, weil ich nicht mehr konnte.
Ich glaube, ich war gar nicht dabei an dem Abend.
Doch, du warst dabei.
Ganz sicher?
Ja.
Ab und zu habt ihr auch mal was gemacht, wo ich dann nicht dabei war. Das fand ich immer traurig, weil das waren immer gefühlt gute Partys. Mhm. Das war eine, wo ich dabei war?
Ja, das waren
Geburtstagsfeiern von uns.
Hundertprozentig waren wir vier dabei, weil das war auch echt ernst. Also es war wirklich ernst. Diese Regel war natürlich irgendwie, damit wir mal wieder ins Labern kommen. Hat sehr gut funktioniert.
Letzte Mal, dass ich betrunken war.
Nein, hör auf. Echt?
Ich glaube es. Also echt richtig. Jetzt nicht so, sondern so, dass ich Hilfe brauche. Ich glaube, das war das letzte Mal. Ich erinnere mich nämlich noch an dieses, dass wir vor Lachen, wir sind irgendwie zusammengebrochen hier vor der 11 an der Treppe. Ja doch, Ian war noch dabei. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie auf dem Boden lag, einen Lachflash hatte. Ja. Und einfach nicht mehr wie so eine Schildkröte nicht mehr aufstehen konnte.
Ja, das war nicht hier direkt vor der Tür, das war noch ein bisschen weiterer Richtung Schulterblatt, ja.
Aber davor komplett keine. Ich wusste nicht mal mehr, dass das ein Trinkspiel war.
Nee, das war kein Trinkspiel, das war eine Regel.
Wir hätten auch
abzuhalten, über Arbeit zu reden, ja.
Wir hätten auch einfach nicht über Arbeit reden können oder keine irgendwelche krassen Konzeptideen haben. Dann wären wir nüchtern da rausgegangen.
Und das ist halt so fies, weil man dann irgendwie eine geile Idee hat. Man darf sie halt nicht sagen, weil du sonst halt, oder du musst halt dich dann die Runde ausgeben.
Was haben wir denn da getrunken?
Ja, Schnaps, Jägermeister. Ich weiß nicht, was wir da getrunken haben. Wir haben sehr viel Schnaps getrunken.
Das ist lange her. Mein letztes Mal, wo ich
Hilfe brauche, ist leider gar nicht so lange her. Es war richtig unangenehm, ey.
Betrunken sein?
Ja, aber so, dass man Hilfe brauchte, Alter.
Erzähl.
Ja, nächstes Mal halt 40. Geburtstag vom Kumpel, haben wir halt überrascht. Lange Zugfahrt gehabt, hab vor Zugfahrt schon angefangen, irgendwie Dosenbier zu trinken. Dann,
aber ist das nicht so, dass du schon nach einer, du bist doch schon nach einem Bier mehr oder weniger?
Nee, ich werde ja erstmal rot. Genau. Ich werde erstmal rot. Rote Flecken kommen direkt nach einem Bier schon, nach dem Radler schon.
Ist einfach schnell.
Und dann irgendwann leuchte ich wirklich rot so. Und dann, aber es heißt nicht, dass ich dann schon hackedicht bin. Aber man kann das schlecht vergleichen. Ich habe das Gefühl, ich vertrage weniger Alkohol als die meisten Menschen auf der Welt.
Definitiv, ich habe dich nach einem Bier schon irgendwie richtig betrunken erlebt.
Wer kann am krassesten trinken? Also auf jeden Fall ich und Budi schon mal nicht.
Ich kann nicht viel trinken.
Du wahrscheinlich.
Von euch vielleicht, ja. Von euch trinkt ja keiner was. Du trinkst ein bisschen Whisky, ne?
Selten.
Ich trinke eigentlich ja nichts mehr, aber ich würde sagen, wenn ich trinken würde, Gin Tonic, würde ich wahrscheinlich ganz gut weg können.
Wie viele Gin Tonics kannst du trinken?
Weiß ich nicht. Man sollte generell nie mehr als einen trinken. Also man sollte nie mehr als einen Cocktail trinken.
In welcher Zeit?
Weil der zweite kann schon vorbei sein und der zweite macht dann vielleicht Bock auf den dritten. Und nach dem dritten ist dir alles egal. Das heißt, du trinkst, wenn du nicht, trinkst einen oder vier. wenn du mir folgen kannst.
Ja, ja.
Ich hab's ja gerade erklärt, ne? Der irgendwie, der, wenn der zweite zu viel ist, weil du nichts gegessen hast, dann trinkst du definitiv einen dritten. Und wenn du einen dritten trinkst, dann hast du irgendwann einen halben vierten in der Hand und weißt gar nicht mehr genau, wie du nach Hause kommst. Das ist ganz gefährlich, solche Geschichten. Mhm. Deswegen rate ich das keinem. Aber wenn, finde ich, Gin Tonic ist noch das einzige Erträgliche.
Ich fand das mal bei Gin, also Gin Tonic habe ich auch mal gerne gekommen, aber man hat also schon so eine leichte Sodbrenngefahr auch, finde ich.
Durch absolut, das, weil das auch so eine komische, bittere
Kombination ist. Bei mir war es immer so, immer schon, ich musste es echt lernen, mit Alkohol umzugehen in jungen Jahren. Ich hatte auch immer Freunde, die alle mehr trinken konnten als ich. Und die am Anfang bin ich dann immer deren Tempo mitgegangen. Und war dann halt einfach komplett unter den Rädern, während die noch nicht unter den Rädern waren. Und dann irgendwann auch für mich zu checken, okay, ich gehe mein eigenes Tempo, lass mich in Ruhe, ich setze auch mal eine Runde aus. Und wenn die zu penetrant sind, dann halte ich das Schnapsglas hoch und wenn alle trinken, kipp ich es weg oder whatever. Oder gib's meinem besten Kumpel in der Runde, damit der den auch haben kann. Aber kenn meine eigene Grenze und setz dann auch zur Runden mal aus. So, weil das Schlimmste ist, wenn die Leute ständig irgendwas in die Hand drücken. So, das ist ja oft so, dann auch so in Runden, man geht immer der Reihe nach zur Bar und holt dann für alle. Und dann geht halt der am schnellsten ist, der bestimmtes Tempo. Und dann musst du halt ständig, wie oft ist mir das passiert, dass ich noch ein Dreiviertel Bier hatte und jemand drückt mir das nächste in die Hand. So, oder ein Schnaps und ein Bier oder so. Und dann irgendwann muss man auch mal sagen, so, nee. Und dann das Zweite ist, dass ich dann irgendwann immer Wasser getrunken habe. Also wenn ich was getrunken habe, ich immer dann mir ein Wasser dazu bestellt. Oder am Ende, wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin an einem gewissen Punkt, nur noch Wasser getrunken.
Und vorher was essen kann enorm Ausschlag
geben. Aber das Wasser trinken ist das Wichtigste. Also wirklich das so zum Ende hin gerade so, ich habe nur noch immer Wasser, wie ein Blöder.
Ja, aber ich hatte immer die Meinung so, warum dann überhaupt trinken? Also wenn es darum geht, ich denke da auch in Geld und so. Man hatte ja früher auch kein Geld. Und weggehen waren dann auch gleich irgendwie, waren 50 Euro weg oder so. Und ich denke mir, okay, aber wenn du vorher was isst und dann noch Wasser oder irgendwie eine Cola dazwischendurch trinkst, was du ja eigentlich willst, ist die Menge an Alkohol reduzieren, die du brauchst, um sag ich mal, den Abend auf einem Pegel zu haben, wo du sagst, das ist jetzt das, was ich mir vorgestellt habe. Und es wird ja quasi nur noch teurer, weil du musst vorher essen und dann Wasser und das musst du auch immer bezahlen. Das heißt, irgendwann habe ich gedacht, Moment, das ist aber eigentlich eine dumme Rechnung. Ich will doch eigentlich nur, ich will den Rausch, aber ich will nicht, deswegen zum Beispiel Bier ist für mich gar nicht so attraktiv, weil A macht's mich müde und dann hast du die ganze Zeit so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge und du musst halt irgendwie so viel trinken, dass du es eigentlich den ganzen Tag trinkst.
Aber
und
dann denke ich mir, dann trinkst
du lieber gar kein Bier.
Weil wenn du, weil ich gar nicht so Bock habe, weil ich so schnell betrunken bin, habe ich keinen Bock, irgendwie Cocktails oder so zu trinken, weil das dann so schnell geht.
Wie gesagt, da reicht
und bei einer. Dem Bier nehme ich ein Bier und dann kann ich erstmal so, habe ich eine Stunde schon mal dann von der Party oder von abends oder wo aber ist, was zum Nuckeln.
Man hat was in der Hand.
Man hat was in der Hand. Das ist, wenn ich Lust habe, so und es geht. Bei mir ist ja schon nach 2-3 Bier, sage ich mal, bin ich ja schon auf dem Stand, wo andere 2-3 Gin Tonics oder so trinken.
Aber sei froh, das ist gut, das ist auch ein gutes Vorbild.
Ja, aber ich meine, ich trinke ja generell fast gar keinen Alkohol und ich weiß gar nicht, früher, als wir so noch bei Giga abends weggegangen sind, haben wir ja schon auch viel gesoffen.
Ja, aber in dem Alter,
das ist ja was anderes. Aber ja, genau, da war da so mit Anfang 20, wenn wir in den Club gegangen sind, da haben wir auch viel Tequila und weiß ich nicht was getrunken.
Wie ist es noch mit der Jugend heute? Ist ja gar nicht mehr so, oder? Zum Glück.
Keine Ahnung, doch, ich weiß nicht, ob man das generalisieren
kann. Viel?
Ja.
Aber ich meine, die rauchen weniger, ich hatte das Gefühl, die leben ein bisschen gesünder.
Ich glaube, es kommt ganz drauf an, welche Gesellschaft, also ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo du halt hinguckst. Also es gibt genauso die Studien irgendwie, dass viel mehr Gewicht da ist. Dann gibt es wiederum, wo du hinguckst, viel sportlicher, viel mehr
dicker. Also die
einfach
Kinder werden
dicker generell alle, genau.
So, ja. Okay. Aber ich glaube, die nehmen mehr Drogen. Ich glaube, das ist eine breitere, also ich habe zum Beispiel überhaupt gar keinen Kontakt mit Drogen. Ich habe mal gekifft und Alkohol und da hört's auf. Und ich glaube, dass viele Leute, es gibt so viele verschiedene Drogen. Ich kriege das ständig von Leuten, die so mit Jugendlichen arbeiten und so. Es gibt so eine Bandbreite, da fühle ich mich wie so eine Facebook-Oma, die einfach nicht drin steckt im Thema. Und es gibt, glaube ich, so viele Sachen, die konsumiert werden, von denen ich noch nie gehört habe. Und da denke ich manchmal, ich muss mich ein bisschen schlau machen, wir haben auch Kinder, was es überhaupt so alles gibt, ne?
Sonst, die werden dir immer zwei Schritte voraus.
Das erinnert mich, irgendwann werde ich so enden wie meine Oma. Ich weiß noch, meine Oma, die hat irgendwann mal, das war aber Anfang 20 oder so, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und ich habe mal eine Phase gehabt, so ich habe nie gekifft und dann so mit Anfang 20 über Freunde und so habe ich dann mal so angefangen zu kiffen. Und dann hatte ich auch mal was da und so ein kleines Säckchen so ein transparentes, ihr wisst ungefähr, nee, voll mit Gras. Und hat irgendwie meine Oma dann mal irgendwie, die hat dann manchmal so Zimmer aufgeräumt und solche Sachen, so einfach Oma halt. Und dann hat sie das Tütchen gefunden und hat das halt weggeschmissen. Und dann kam ich.
Weil sie wusste, was es
ist? Nee, die wusste nicht so wirklich, was sie. Und dann hat sie einfach dann weggeschmissen. Und dann habe ich das gesucht und so. Und dann bin ich zu meiner Oma gegangen: Oma, irgendwie hast du das weggeschmissen? Und dann im Keller waren so die Mülleimer. Und dann ist sie mit mir so in den Keller runter so. Und dann wühle ich das da so raus. Und dann guckt sie mich so ganz angespannt an und sagt: Ist das Crack?
Crack.
Und das war einfach ein paar so Blütenzeug. Einfach, ne?
Crack,
ja. Ja, und so will ich halt nicht enden, dass, wenn ich bei meinem Sohn irgendwann was finde, will ich wissen, was es ist. Aber ja.
Ja, das ist tatsächlich eine Riesenangst, die ich habe bei meinen
Kann Kids ich verstehen,
irgendwie, ja. Dass die irgendwelche dummen Scheißdrogen nehmen und irgendwie halt auf die schiefe Bahn gerannt. So dieser Klassiker, den man immer so denkt, so spießig ist und so. Aber das ist irgendwie die, habe ich irgendwie. Ich denke dann immer so, hoffentlich hat er einen guten Freundeskreis, der irgendwie pleatsch ist, der klar im Kopf ist, irgendwie nicht zu viel Scheiße macht. Also ich habe auch Scheiße gemacht, aber ich habe nie richtig, also.
Nein, du hast Scheiße in deinem
ja,
Scheiße.
Ja, genau. Aber ich habe nie Scheiße gemacht, die gedroht hat, mein Leben zu entgleisen in irgendeiner Form, sowohl gesundheitlich als auch in irgendeiner Form. Also, ne? So, und das hoffe ich, dass man da genug als Eltern genug Werte und weiß ich nicht was vermittelt, dass der die richtigen Freunde sich sucht und irgendwie nicht so abhängig oder anfällig ist für solche Geschichten. Zumindest bis er in einem Alter ist, wo er das wirklich gefestigt beurteilen kann. Ich habe zum Beispiel auch, ich war mega brav. Ich war wirklich mega brav in meiner Pubertät und ich habe angefangen zu rauchen mit, weiß ich nicht, 23, 24 oder so. Also ich glaube, ich habe angefangen zu rauchen, als wir schon in Köln waren mit Giga. Als ich nochmal angefangen habe zu studieren.
Ja, sehr spät
angefangen. Da habe ich dann angefangen zu rauchen und ja gut, kiffen auch erst bei Giga. Also da war ich dann auch erst Mitte 20 und davor habe ich, wie gesagt, kaum Alkohol getrunken. Klar, wenn man mal Party machen war, am Wochenende mal ein paar Bierchen oder so, aber auch nie übertrieben, so, ja. Nie irgendwie so crazy. Und ich finde das, also nicht, dass man jetzt so asketisch leben muss wie ich, aber ich hoffe auch, dass irgendwie die Kids nicht schon mit 14, 15 irgendwie sich alles reinschmeißen und ausprobieren und so, dass irgendwie so, keine Ahnung.
Frage ist,
da bin ich mittlerweile alt und spießig geworden.
Frage ist, welche Drogen es dann gibt in den paar Jahren, ne? Wie viele Jahre sind das? Lachgas ist ja so ein Ding, was mich total irritiert, weil ich das immer wieder überall sehe.
Hast du einen Tonschmied damals genommen? Weißt du noch?
Bei nee, also ich wusste nicht, dass, also die ganze Lachgas-Geschichte, ich weiß, wie man das konsumiert, aber ich habe weder Leute darauf erlebt, noch weiß ich, warum das überall verkauft wird. Der Trend ist an mir vorbeigegangen. Aber es ist halt irgendwie interessant.
Ich hatte das auch gehört von unserem Tonschmied damals bei Giga. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber da
ist er so.
Der hatte, oder?
Vladi.
Nee, nicht Vladi, nicht Tonschmied, anderer. Und der hatte sogar so eine Gasflasche dabei.
Okay, das ist auf jeden Fall Next Level.
Und also der hatte die in seiner.
Leute haben ihre Bong dabei, aber wenn du eine Dingsflasche dabei hast.
Und das war auch das erste Mal, weil ich dachte so, was ist das? Lachgas oder ist das gleiche wie Helium? Oh, was ist das überhaupt?
Crack.
Was warum?
Ja, das macht, glaube ich, wirklich sehr dumm auch.
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich.
Das sagt man.
Das wird halt als Anästhetikum. Anästhetikum, wie sagt man das Wort?
Anästhetikum.
Anästhetikum.
Aber was macht es?
Wird das nicht
anästhetisiert?
Anästhesist?
Sehr gut.
Schwieriges Wort. Jedenfalls wird das, du bist halt irgendwie, ich habe es noch nie bekommen, also ich habe es noch nie genommen, ich habe es aber auch noch nie so aus medizinischen Gründen bekommen, aber ich habe da mal mit einer Ärztin drüber gesprochen und die meint halt, du bist halt einfach weggetreten, hast ein anderes Schmerzempfinden. Und es gibt ja ganz viele Videos, in Amerika wird das ja viel gemacht, bei Zahnärzten und so auch.
Ah ja,
wo die dann so auf der Rückbank sitzen und so.
Kids und so, ne?
Genau, ja. Und so völlig irgendwie.
Ich habe Lachgas bei der OP bekommen. Hab mich ausgenockt, ja, war keine Spritze, sondern ich habe Lachgas gekriegt.
Hat das denn wirklich, ich frage mich immer, ob das wirklich was gebracht hat? Also,
naja, also sagen wir so, also ich habe in meinem Leben.
Ein bisschen Heimat.
Ich glaube, also bewusst zwei Vollnarkosen gekriegt. Also dieser Moment vor der Vollnarkose. Ach, habt ihr das eigentlich schon mal gehabt,
eine Vollnarkose? Vor der Vollnarkose, ja, kriegst du quasi Lachgas.
Also ich habe einmal, okay, habe ich das über Spritze bekommen, also ganz normal über die Venen, also über, ich weiß nicht, was das für ein Anästhetikum war. Und das andere war tatsächlich Lachgas von meiner Knie-OP. Und beide Male, ich kann mich daran erinnern, dass sie angefangen haben zu zählen und ich super schnell weg war. Also ich kann mich erinnern, dass sie immer nur drei, also das eine Mal von 10, ja, 9, 8 und dann war ich weg.
Das ist ein Scam. Die machen das seit Jahrzehnten, zwingen die dich runterzuzählen, wohl wissend, dass du es nie schaffen wirst.
Ja, es ist aber auch, also mir tut es ja gut. Also bevor, ne, also das gibt mir einen Rahmen so halt, ne? Und ich bin auf jeden Fall aufgewacht nach Lachgas, weil ich fand es auch interessant, Lachgas, okay, ich habe so eine Maske aufgekriegt und dann war ich natürlich ultra schnell weg. Und das Erste, was ich wieder gesehen habe, war direkt vor mir so eine Stulle. Einfach nur so Stulle. Die haben mir dann Brot hingelegt irgendwie. War morgens so. Dann hab ich voll die Lachflasche gekriegt. Hing
das an der Schnur so über?
Nee, das hing einfach wirklich. Ich bin halt irgendwie liegend aufgewacht und direkt vor meinen Augen lag eine Stulle. Das fand ich einfach sau lustig. Also ich hatte danach, ich bin dann auch mit dem Krankenwagen nach Hause gefahren worden und so. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Also muss ich sagen. Aber das ist meine Lachflasche.
Ja, aber das war wahrscheinlich die Nachwirkung noch von dem.
Ja, als es dann weg war, war es halt scheiße, weil dann tat es halt auch weh.
Ja, so ist es das halt. Ist, ne, daran, ja, merkst du eigentlich dann immer, wann es nachlässt, an den Schmerzen, wenn die wiederkommen.
Wieso sind wir schon wieder bei Arztgeschichten gelandet? Du,
ich weiß nicht,
sehr über Drogen,
ne?
Über Lachgas. Nee,
Lachgas.
Also wir kamen von Party und
ja, du hast gesagt, ja, nee, du hast gesagt, unser Tonmann früher bei Giga hätte das mal genommen. Ja.
Ich würde aber gerne von dir noch deine Superpower, deine Gum-Gum...
Meine Gum-Gum-Superpower.
Power haben.
Also das ist jetzt aber, ich hätte zum Beispiel gern die Power, das ist jetzt aber nicht so krasse Superpower, mit der könnte ich bei One Piece nicht bestehen, aber vor allem Budi hat sie schon. Hm? Ich würde mir gerne Namen und Menschen,
das hab ich verloren,
komplett abspeichern können von allen, die ich je getroffen habe. Perfekte
Gedächtnis.
Ja, das perfekte Gedächtnis, geil, genau. Oder wie heißt dieser Film...
Das Memento?
Das mit Winston Churchill und...
Wie heißt der Film? Das ist so unangenehm. Dass du dich nicht dran erinnerst.
Ja, aber mit Bradley Nein. Cooper, wo der diese sinneserweiternde, ja, ja, Droge...
Senseless?
Nee.
Ah. Ich finde diesen ganzen Ausschnitt sehr lustig.
So gut, ja. Moment, aber wir
kollektiv.
Was? Aber so ähnlich. Enhanced? So ähnlich. Nee, wir finden das jetzt raus.
Limitless.
Ja. Ich finde, der ist immer noch am nächsten dran an diesem Traum, ja, dass man irgendwann eine Pille kriegt und all das dann so kann.
Aber das Ding ist, ich würde
vielleicht ganz kurz erklären, muss man es vielleicht ganz kurz. Was macht der? Der hat so eine Bewusstseinserweiterung.
Also, es gibt so Pillen und also dieser Film, also, da gibt es zwei von. Ich glaube, der andere ist mit
Scarlett
Johansson und oder sowas und eine Serie und dann gibt es noch einen mit Bradley Cooper. Aber der Gedanke, also die Prämisse des Films ist ja dieser Mythos, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns nutzt,
genau,
und diese, ja, Pille eröffnet einem dann die restlichen 90% auch noch gleichzeitig zu nutzen und dann ist man halt ein mega Superbrain, was natürlich jetzt Quatsch ist, aber auf das Grundkonzept wollte ich mal eingehen, weil wenn du dir das alles merken könntest, ich glaube, dass das für die Überlebensfähigkeit eines Menschen sehr wichtig ist, Sachen verdrängen zu können und sich nicht mehr an Sachen zu erinnern, weil uns so viel Scheiße passiert, dass wir gar nicht locker durchs Leben jiggeln könnten, wenn wir die ganze Zeit vor Augen hätten, was alles schon scheiße ist in unserem Leben. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht auch zu einem Fluch werden kann.
Ich lese mal ganz kurz die Prämisse vor, damit alle auf einer Map sind. Eddie Mora heißt er, ist ein in New York City lebender erfolgloser Schriftsteller, der von seiner Freundin Lindy verlassen wird und dessen Abgabefrist für sein noch ungeschriebenes neues Buch verstrichen ist. Zufällig trifft er auf der Straße den Drogendealer Vernon Gant, den Bruder seiner Ex-Frau Melissa, der ihm eine Pille einer neuartigen synthetischen Droge namens NZT48 schenkt. Sie stimuliert als potenter Neuroenhancer das Gehirn und steigert dadurch Intelligenz, Erinnerungsvermögen sowie Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit um ein Vielfaches. Mit Hilfe der Droge gelingt das Schreiben an seinem Buch mit brillantem Ergebnis. Als er Vernon um Nachschub bitten will, findet er diesen Tod in dessen Wohnung vor. Die Mörder scheinen nach der Droge gesucht zu haben. Blablabla.
Genau. Ja. Weiter musst du gar nicht vorlesen.
Und so. Aber das ist halt das, was die Droge kann und das ist dann im Film noch.
Ja, das ist halt dargestellt.
Smart und so.
Ja, das ist einfach toll dargestellt, dass all das, was er irgendwann mal, genau, das sind wir bei dem perfekten Gedächtnis, dass er sich plötzlich an Sachen erinnern kann, die er irgendwann mal nur aus dem Nebenwinkel gesehen hat und die, aber dennoch, er kann einfach Zugriff auf,
ja, der kann ganz schnell Sprachen lernen
und kann sowas, dadurch viel, ja, und lernt viel und
es gibt ja auch so eine,
wenn du das perfekte Gedächtnis hast, dann will ich es auch löschen können. Also da, um dein, auf deinen
Punkt Kontrolle drüber haben. So, es gibt ja auch einen anderen Ansatz, also auch einen technologischen, zum Beispiel bei Black Mirror gibt es eine Folge, wo dann über Kontaktlinsen quasi alles aufgezeichnet wird und dann gibt's da so Flughafenkontrollen oder so, wo die dann die letzten 24 Stunden, die am Kontrollschalter werden da dann abgespielt, um zu gucken, ob du da nicht irgendwelche Bomben bei dir hast oder so, was total spooky ist, aber was ja rein theoretisch auch wirklich sein könnte, wenn Datenspeicher oder das wird in die Cloud geladen oder whatever, aber durch diese Linse wird einfach alles aufgezeichnet. Du kannst dir theoretisch alles angucken. Du kannst ja komplett süchtig werden nach Sachen, die du dir dann 100 Mal anguckst oder so, wenn du Liebeskummer hast oder whatever. Spooky. Aber ja, gute Superkraft, aber auch eine gefährliche. Also wenn man die nicht steuern kann, glaube ich, kannst du da auch ganz schnell sehr unglücklich mit werden.
Ja, man will natürlich immer so ein bisschen das kompensieren, was man am wenigsten hat.
Ja, wir alle denken es.
Gut, dass wir mittlerweile einfach nur noch schweigen, wo die Punchline eigentlich wäre.
Ich überlege, ich glaube, ich würde Terraforming tatsächlich ganz
was
geil.
Was hättest du gerne?
Terraforming. Das also es geht so ein bisschen Natur, Pflanzenwachsen ist so eine Sache, aber es ist auch ein bisschen lame. So
du könntest jetzt hier einfach so einen Hubbel aus dem Boden.
Terraforming ist eine geile Fähigkeit. Also natürlich kannst du dann auch wieder in die klassischen Superhelden gehen, hier Molekularmann oder halt, ne, so, aber Terraforming ist...
der klassische Superheld.
Wenn du Moleküle, kannst du halt alles binden, dann kannst du halt alles aus allem erstellen lassen, so. Das ist halt die Scheiße.
Ja, aber das wollte ich gerade fragen. Kannst du sie magisch erzeugen? Kannst du
also ich
die Würmer steuern? Kannst du die Erde steuern? Das Element Erde?
Ich stell mir die Fähigkeit so vor, wie aus dem neuen Unreal Engine 5.2 Trailer Video. Habt ihr das gesehen?
Nein.
Mega geil. Du kannst halt einfach riesengroße Welten erstellen und setzt einfach so einen Block hin und der natürlich wieder irgendwie mit Fettprozessorleistung, AI-Shit, generiert ja im Prinzip einfach ganz schnell Welten drumherum.
Ja, aber so, du bist ja eine Person. Ja. Also läufst du dann über die Erde und sagst, hier wächst, also wie würdest du...
Terraforming hat halt verschiedene Sachen. Also ja, ich kann im Prinzip terraformen. Also
mit der Hand würdest du es einfach
machen? Ja, schon. Also ich würde schon, ja, es ist schon so, dass ich muss es jetzt nicht anfassen oder sowas. Das wäre ein bisschen lame. Also
das ist so Populus-mäßig, du kannst sagen, sehen.
Ja,
und dann
ja.
Ist da,
ja
aber das exakt. Meine ich. Ihr beschreibt ja beide gerade diese Populus, diese Vogelperspektive und du stehst ja irgendwo.
Terraforming, ich kann einfach, du tschüss und dann mache ich so ein Loch nach unten, bin ich weg. Es ist halt ein Loch und ich kann über mir die Erde wieder zukommen lassen, tschüss. Und dann kann ich mich durch die Erde bewegen, in so einer Bubble.
Der Maulwurf.
Zum Beispiel.
Ja, du wärst
aber ich könnte auch einen Berg bauen. Ist doch geil. Terraforming ist eine geile. Ah. Muss halt schnell sein. Wenn es langsam ist, ist es mega langweilig.
Dein Logo ist so ein...
Also, wartet auf mich. Wartet, ich baue uns eine Wand. Und dann dauert es einfach ewig lang. Aber das ist schon sehr langweilig. Das
macht es aber interessanter, finde ich, wenn es länger dauert. Also irgendwie wäre es dann interessanter, wenn du nicht so einfach so machen kannst. Ja,
Echtzeit halt.
Das dauert einfach
ein bisschen. Terraforming, ja. Kommt so ein Bauunternehmen. Wir sehen uns in 2 Milliarden Jahren. Wir später allein.
Naja, aber wäre geil. Du wärst auf jeden Fall so Landschaftsgärtner oder so für so Golfplätze würden die dich buchen. Ja.
Was würdest du machen, Nils?
Ich würde gerne die Genstränge spielen können wie so ein Klavier. Ich würde gerne Genetik komplett entschlüsselt haben, jede Funktion von jedem Gen irgendwie alles kennen.
Also du wärst gern Gott.
Ja.
Nee, das ist
nee, nur.
Das wäre so Terraform. Nein, ich würde nur gerne einfach, weil das ist ja im Prinzip, ist ja so unser Genmaterial sind einfach nur Informationen, wie Sachen aufgebaut sind. Das ist ein Bauplan. Und wir können halt noch nicht hundertprozentig verstehen, wie genau dieser Bauplan funktioniert und was der verändert. Das ist oft noch so, ich drück mal da, oh, das war das. Aber das gesamte Leben basiert halt auf diesem Bauplan. Und wenn du den zu 100% verstehst und den verändern kannst, ohne dabei alles kaputt zu machen, weil du den verstehst, dann kannst du alles erschaffen. Du kannst zum Beispiel sagen, oh, was brauchen wir?
Dinos.
Wir brauchen, ich hab mal wieder Bock auf ein Dino. Dann spielst du auf deiner Genklaviatur und kriegst neuen Dino. Oder du sagst, ey, was, wir wollen den Weltraum besiedeln, aber der menschliche Körper ist dafür jetzt nicht so gut geschaffen. Was brauchen wir? Ein bisschen bessere Haut. Whatever. Und da kann man so ein bisschen...
Der Genpianist.
Der Genpianist.
Der hat so ein ganz spektakuläres, so einen durchsichtigen Flügel zu Hause und wird dann so besucht in so einem, ganz am Ende dieses Spiegelsaals sitzt er so da und dann kommt einer und sagt, wir brauchen einen Dinosaurier. Und dann sitzt er da, sagt...
Okay, sagen Sie nichts weiter.
Und dann spielt er da auf seiner Orgel. Ja. irgendwie und dann sieht man so, wie die Gene so...
Und plötzlich zerbarstet die Tür, die Doppeltür und sie fliegt nach vorne und dann siehst du Harfenman und er macht erst eine Nemesis und er spielt nicht das Klavier, sondern eine Harfe, eine Genharfe und
er spielt sich selbst, er ist eine Harfe.
Die exakt, exakt
das. Und dann kommt der Terraforming-Mann und lässt aus einem Blumentopf schnell eine Wand emporwachsen und man sieht aber, sie sind beide, sowohl der Harfenmann als auch der Maulwurf, man sind sehr langsam. Ja. Und dann, alle warten die ganze Zeit. Ah,
auch der Grasmann ist nicht so schnell. Ja. Ne?
Da geht das WLAN aus.
Und
dann
in der Ecke sitzt alles wissen Mann und du sagst, ich will mich nicht daran erinnern können. Ja.
Ich will mich nicht erinnern können. Aber die Eintracht hat gestern verloren.
Nein, bei allen negativen Erlebnissen meines Lebens fallen mir gerade ein.
Das ist super gut.
Ja. Das ist übrigens, finde ich übrigens ein interessantes Thema, dass wenn man zum Beispiel eine Therapie macht oder so, oder in der tiefen Psychologie, da werden ja da so Sachen aus dem Unterbewusstsein oft ausgegraben, ne? So Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr bewusst im Kopf hat oder wieder nachdenkt, die aber irgendwo in einem drin schlummern. Und das ist auch so ein interessantes Thema, dass wir alle in uns so eine, also man kann sich ja immer an Sachen erinnern, wenn man getriggert wird. Ne? Zum Beispiel, du kommst einen Duft oder so. Oder du kommst an einem, du bist in deiner Heimatstadt, wo du groß geworden bist, siehst da irgendwas und denkst so, ach ja, da haben wir immer Abgang. Aber wenn du jetzt nicht an diesem speziellen Haus vorbeigekommen wärst oder nicht diesen Duft gehabt hättest, dann hättest du ja nicht dran gedacht, obwohl es irgendwo in dir liegt. Ja. Ne? Also du brauchst diesen Trigger, um dich zu erinnern. Und das ist halt, finde ich, so interessant, weil theoretisch ist alles, was wir jemals erlebt haben, in uns noch irgendwo angelegt. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Und du musst es nur raustriggern. Und die Frage ist halt, was haben wir alles schon vergessen? Woran erinnern wir uns einfach nicht? Und können es auch jetzt gar nicht abrufen, weil es gerade verborgen ist. Ne? Und das finde ich einfach, da habe ich neulich so dran gedacht, dass ich gerne, weil ich so manchmal sitze ich so da und dann denke ich so nach und versuche so an frühe Erinnerungen zu denken. So, was war mit 5 oder mit 6? Und ich lande immer bei mehr oder weniger den gleichen Geschichten so. Ich erinnere mich an gewisse Situationen oder Szenen oder Gesichter oder so, aber nichts anderes. Es ist so, als ob ich nur so einen ganz limitierten Zugang habe zu meiner eigenen Erinnerung. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also je jünger du warst, desto schwieriger ist das. Aber das Trügerische ist auch eine Erinnerung, dass es gibt keine objektive Erinnerung. Ja. Es gibt nicht dieses
sowas
aus Marmor gearbeitete Bild und das ist immer so, sondern stellst dir eher so wie einen Raum vor. Du gehst da rein und du gehst raus und dann erinnerst du dich dran, wie sah dieser Raum aus und dann erinnerst du dich an die Erinnerung an den Raum. Und wenn du dann irgendwann wieder reingehst, erinnerst du dich an die Erinnerung an den Raum. So, dass die wird jedes Mal überschrieben.
Wie ein JPEG von einem JPEG von einem JPEG.
So, und mit jedem Besuch in deiner Erinnerung veränderst du diese Erinnerung dadurch, sodass da, wenn du dann wirklich mal irgendwie eine objektive Rückmeldung bekommst, wie war das eigentlich, wirst du vielleicht total erstaunt sein. Fuck, ich hab's komplett anders in Erinnerung, komplett anders. Also das ist das Trügerische an unseren...
Aber die Person, die das sagt, die hat ja auch nur eine Erinnerung. Also weißt du
ja,
auch
nicht. Ich meine, deswegen sag ich ja, wenn du was Objektives bekommst, wie zum Beispiel, du siehst ein Video
von irgendeiner Situation.
Auch so was Zwischenmenschliches und 100%ig hast du das gesagt und ich weiß noch, du hattest dieses rote T-Shirt an und dann kommt jemand und zeigt dir ein Video und nichts davon stimmt.
Ja, weil sich die falsche Erinnerung immer wieder, weil man immer wieder
selbst bestätigt
und sich so sicher ist, und dann bestätigt sich selbst.
Aber du musst ja den Raum trotzdem...
Erinnerung-Man dabei gewesen wäre, dann könnte man ihn fragen, wenn perfekte Erinnerung-Man
dabei gewesen wäre.
Wie war das?
Ja.
Und zwei Leute, keiner kann...
Aber auch beängstigend, weil ich meine... Eigentlich ist ja das Verdrängen auch eine sehr psychologisch gesunde Sache, ne? Dass der Mensch in der Lage ist, traumatische, schlechte, böse, was auch immer.
Deswegen sagte ich, das ist eine gefährliche.
Ja, genau. Übergriff. Und dass du das vergraben kannst irgendwie, um weiterzumachen. Das ist ja auch so ein Coping-Mechanismus. Und wenn du diese Fähigkeit hast und plötzlich steht dir wieder alles zur Verfügung, weiß ich, das erste Mal, als deine Mutter dich angeschrien hat, als du, weiß ich nicht, ein kleines Kind warst, du hast komplett vergessen. Aber damals als Sechsjähriger war es komplett schlimm. Und jetzt hast du diese Emotion plötzlich wieder in dir oder lauter solche Kleinigkeiten.
Ich glaube, sowas sollte auf jeden Fall begleitet sein. Also ich habe auf eine sehr wichtige Art und Weise gelernt oder bei mir wurde das Unterbewusstsein ja dann aufgemacht irgendwann, beziehungsweise ich habe es dann irgendwann selber gefunden.
Im Laufe deiner Therapie.
Im Laufe meiner Therapie. Es hat aber auch knapp, also anderthalb Jahre, zwei Jahre hat es auch gedauert. Ne? Also das ist so, stell dir eine Büchse der Pandora vor, die sehr vergraben ist und da drin sind noch weitere. Das ist das Unangenehme. Also es war so, Ich hätte nicht gedacht, dass es kommt. Und ich habe tatsächlich so hier posttraumatische Belaststörung, hat sich herausgestellt. Also es kann passieren, dass dein Geist bewusst aus was?
Halo 3 oh, Beef.
Halo 3 Beef. Sehr lustig, danke schön.
Dann mehr kaputt gemacht, als wir uns alle eingestehen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ach Gott, ey. Es gibt scheinbar es gibt dieses Unterbewusste und das Unterbewusste hat einen Sinn. So wie oft irgendwas Menschliches dann irgendwie dann als Schutzfunktion dann doch auch einfach Sinn macht, glaube ich wirklich. Das hat für mich auch ganz viel entzaubert. Aber krass, also es gibt diese Abwehrmechanismen.
Aber was ich halt meine ist,
ich habe wirklich eine Blackbox. Also ich kann mich an Sachen nicht erinnern.
Genau, gewisse Sachen sind weg, obwohl sie irgendwie noch da sind. Ja. Und du brauchst nur jemanden, aber manche werden nie aktiviert, weil du nicht mehr an den Ort kommst, weil dich niemand irgendwie diesen Knopf drückt, der diese Tür öffnet für den Raum. Und es ist einfach weg. Aber es ist irgendwie, das finde ich halt irgendwie interessant, dass das einerseits, wahrscheinlich hast du deshalb manchmal Träume, wo dein Unterbewusstsein irgendwelche Fragmente aus diesen Erinnerungen dir irgendwie im Kopf schüttelt, das haben wir gerade gefunden, ich weiß auch nicht, was es ist. Und dein Kopf sagt,
aber alles andere wäre einfach unglaublich grausam, weil man muss aber so ein bisschen, man muss ja funktionieren auch noch als Mensch. Und wenn diese traumatischen Erlebnisse, die wir alle irgendwie haben, vielleicht in der einen oder anderen Skalierung, dann würdest du die ganze Zeit nur in Reflexion dieser Traumata existieren und das würde dein Jetzt, deine Handlungen im Jetzt und für die Zukunft ja komplett ruinieren. Und wenn du jetzt, du musst ja funktionieren und du hast ja nicht immer vielleicht auch den Luxus, dich einfach nur so um die Aufarbeitung zu kümmern deiner Vergangenheit. In den meisten Fällen musst du ja als biologische Lebensform irgendwie in die Zukunft gerichtet auch sein oder in der Gegenwart leben können.
Ich weiß, was du meinst. So, es ist auf jeden Fall, das ist ein Krankheits... Es gibt Krankheitsformen, die explizit genau das machen und wo es dann einfach auch gar keine Wahl mehr ist, irgendwie sich dafür oder dagegen zu entscheiden, weil es einfach schon so tief verankert ist. Ich glaube, das geht einigen Leuten so und dem Großteil der Gesellschaft geht es aber so, dass man eben genau das reguliert kriegt, selbst reguliert kriegt, dass du deine Gedanken einfach ordnen kannst, so dass es eben nicht krankheitsbedingt oder krankhaft ist so.
Aber dann nehme ich jetzt einen anderen Skill, weil...
Dann nimm mal besser einen anderen Skill, ja.
Dann nehme ich doch den Riesenpenis. Es war bei mir so 50-50.
Penis oder Hirn?
Ja, Penis oder Hirn. Und dann dachte ich, komm, sitzt hier im Podcast, das wäre jetzt ein bisschen flach.
Hey, ich finde übrigens, das ist so dieses so grundsätzlich, ne? Dieses Riesenpenis-Ding. Also es ist natürlich also lustig. Und es gibt gewisse Sachen, die so wie Furzen, Rülpsen und Peniswitz und so. Das ist ein All-Time-Classic. Mhm. Aber da liegt ja auch was zugrunde. Und ich frage mich manchmal, wenn man sich mal so hinsetzt und einfach mal darüber nachdenkt, das mache ich oft. Und du fragst, okay, warum braucht ein Mann eigentlich einen riesigen Penis? Ja. So, und dann fragst du, okay, was verändert sich dann mit der Größe eines Penises für den Mann, nur für den Mann? Und da verändert sich ja erstmal gar nichts. Das ist ja nur das Gefühl, dass andere Leute von einem wollen, dass man einen sehr großen Penis hat, was wiederum dazu führt, dass man selber will, dass man einen sehr großen Penis hat. Ja. Weil es ändert sich ja an dem eigenen Erlebnis, ändert sich gar nichts, wenn du an diesem Regler ein bisschen rumdrehst und das vergrößert oder verkleinerst oder verdickst oder verdünnst, was auch immer. Für dich persönlich ändert sich nichts. Es ist nur die Projektion, dass jemand anderem es besser gefallen würde mit einem selbst, wenn man vielleicht irgendwie mehr hätte, als man hat.
Ah, es gibt schon, ich weiß nicht.
Erzähl uns, Simon.
Wenn du die Schwere spürst und einfach im Vergleich die ganze Zeit siehst, ja, dieses Körperteil ist bei mir am dicksten ausgeprägt. Da ist ein gewisser Stolz, der dann auch als Selbstbewusstsein auch deine Ausstrahlung ändert. Ja, aber
also egal, ob man das Ding sieht
oder nicht, ich weiß. Aber weil du so tust, also du nimmst es ja komplett weg, als hätte ich da ja als jemand. Nee, aber wenn ich mir das vorstelle. Als
hätte das keinen Nutzen für mich.
Nein, aber wenn ich mir das vorstelle, dass ich so einen riesen Äumel hätte, so an der Grenze, dass es eigentlich schon fast fast nicht keinen Spaß mehr macht. Ja. So, weil es eben mehr Probleme bringt, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem das Ding nicht ändern wollen.
Aber
weil,
warum?
Weil es, wie gesagt,
warum?
Mir, es ist halt wie die Steinzeitmenschen. Wer hat die größte Keule? In dem Fall du. Es ist
was,
einfach.
Aber was bringt dir diese Keule?
Naja, es ist schon, wie du gesagt hast, natürlich, dass man damit theoretisch für andere attraktiver ist.
Nein, aber weißt du warum? Weil man.
Aber denkt, stimmt doch.
Nein,
weil es in gewisser Weise attraktiver für andere.
Nein, es ist die einfach nur, weil man glaubt, der einzige Grund ist, wenn man mal ehrlich ist, dass man glaubt, eine Frau hätte ein besseres Erlebnis,
das glaubt man
je nicht. Größer der Penis des Mannes ist und der Gedanke, okay, jemand anderes nein. kann vielleicht mehr Genuss entfalten nein, bei nein. einer Frau.
Es geht um den Exotenfaktor. Ich würde jetzt sagen, kein Mann ist... Also alle Männer, die meisten Männer wissen, dass das auch nicht so ist, dass deine Frau wirklich so viel mehr Spaß hat. Das ist
ja, aber was ist dann objektiv der Vorteil?
Die Grafen gehen nicht parallel zueinander.
Okay. Aber was ist objektiv der Vorteil, weshalb du sagst, okay, auf jeden Fall...
Alle Männer wissen, dass du den größten Eumel hast.
Aber das ist ja eine reine... Wenn das jetzt andersrum wäre, wenn du jetzt sagst, okay, je schmächtiger das Gemächt ist, desto besser ist das für die Frau zum Beispiel. Dann wäre die Wertigkeit ja komplett anders. Das meine ich, es gibt ja keine Nutzen.
Ja, aber sowieso ist es auch, also ich meine, kennt ihr diese Curb Your Enthusiasm-Folge, wo er quasi das hier macht? Also so
Gegenstück,
wo er so Bodyshaming bei Frauen macht und sagt so, she was like this. So, und dann, das ist so das ganze Thema, dass warum sind wir eigentlich, oder warum haben Männer das Problem, dass ihr Penis zu klein ist? Vielleicht ist einfach auch bei dir was zu groß oder zu weit. Also das aus einer anderen Perspektive sozusagen zu sehen, warum ziehen wir uns den Schuh an, das bei uns nicht in Ordnung ist? Das ist ja, man hört ja selten umgekehrt über Frauen, gut, bei Brüsten vielleicht, ja, aber jetzt so was die Vagina angeht, hört man ja nicht.
Eigentlich nichts.
Nichts, das kann man, ne? Das ist ja eigentlich immer so dieses Klischee und der Joke und so weiter ist ja hauptsächlich immer auf Penisgröße bezogen und ist eigentlich ein interessantes Thema.
Ich frage mich gerade, ob das überhaupt noch Thema ist. Also ob das eher so aus wirklich so aus diesem ganzen Pubertätsalter irgendwie, wenn dann alle wachsen, die einen wachsen schneller, die anderen wachsen langsamer, ob das wirklich einfach, weil meistens ist es so, dass man einen Pimmel hat, einen Penis hat, als Junge, als Mann, so. Und das ist was Vergleichbares. Also das ist eher aus diesem gesellschaftlichen, das ist da so, dieses Wettkampfding auch, dieses ich bin schneller, besser, stärker, dass es auch körperlich ist. Wenn du lange Zeit eher klein bist, dann kann es dir zwar egal sein, aber du kriegst ja mit, dass um dich herum alle schon wachsen mit, weiß ich, 12, 13, 14 whatever so. Also ich glaube schon, dass es etwas Verankertes ist, also einfach was rein Biologisches, dass da so eine Vergleichbarkeit automatisch reinkommt.
Aber du weißt doch
aber gar nicht,
wie die Penisse von den anderen sind.
Naja, wenn du im Sportverein bist, duschen, klar, logisch.
Ja, aber da siehst du auch nicht den erigierten Penis.
Nee, erigierten nicht.
Ja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Und du weißt ja, dass es gibt die können ja wachsen.
Also was ich sage, ich frage mich gerade, ob das tatsächlich irgendwie, ich frage mich, ob das in anderen Generationen, ich will nicht schon wieder auf Technologie und Internet kommen, so, aber ob das wirklich immer noch so ist, dass diese Pimmeldiskussion immer noch die Pimmeldiskussion ist, die wir gerade führen.
Ich glaube, dass wir da ein ganz ungesundes Männerbild durch Pornos und so natürlich.
Ich glaube auch, dass Porn
noch mehr angerichtet
wird.
Genau, weil das ja irgendwie Relationen sind, die ja nichts mehr mit dem Durchschnitt zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon... Ich glaube, bei diesem Penis-Ding ging es ursprünglich auch mehr so um Body-Shaming, um Leuten zu sagen, das ist ein kleiner Penis, um da irgendwie so ein Shaming-Element reinzubringen. Und das Gegenstück ist dann halt der Riesenäumel. Aber der irgendwann auch total
der hämmert. Penis, die nur Penisgröße wird seit jeher immer benutzt, um die Männlichkeit sozusagen zu definieren. Ein großer Penis ist männlicher als ein kleiner. Das ist so das Klischee. Ich sag nicht, dass es so ist, aber das ist das Klischee. Und das existiert, dieses Klischee. Und ich glaube, das wird auch...
Sportwagen, kleiner Penis, um jetzt mal ein anderes
Klischee zu nennen. Naja, aber da wird es ja auch wieder...
Ja, aber stimmt ja wahrscheinlich nicht.
Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das dieses Klischee und was du sagst mit Porno ist ja richtig, ich glaube, wir haben das sogar auch schon mal besprochen, das Problem, oder was das Problem ist, es ist ja so, in der Regel sieht man als Mann ja weniger erigierte Penisse als Frau. Also eine Frau, die mehrere Sexualpartner hatte, hat vermutlich mehr echte, jetzt nicht Porno, echte erigierte Penisse gesehen als ich.
Echte, stimmt.
Weil ich habe in meinem Leben
aber
vermutlich nur Nils und Pornofilm erigierte Penisse gesehen.
Und du hast ja gar nicht so viel davon gesehen.
Weil ich habe eigentlich ja fast nichts davon. Ich habe
gespürt. In die andere Richtung. Hast du ihn dann wirklich gesehen?
Ja, eben. Ja. Also mal kurz berührt und dann. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir kennen ja eigentlich nur Penen, also erigierte Penen aus Pornos. Und das sind ja gecastete Penisse.
Ist das überhaupt der Plural?
Das weiß ich nicht. Penisse.
Penen.
Aber das sind gecastete Penisse. Wir als Männer kennen nur gecastete.
Perfekte Penisse.
Weil auch beim Duschen, in der Regel, wenn du nicht irgendeinen komischen Typ dabei hast, der plötzlich eine Erektion neben dir in der Dusche steht. Ich weiß nicht, wie die erigierten Penisse von meinen Fußball- oder Basketball- oder was auch immer Kollegen aussehen. Und ich weiß aber, wie der von, weiß ich nicht, Rocco Siffredi aussieht. Und ich kann sagen, der sieht anders aus als meiner. Also, ja, das ist dann so, wo du dann auch aufwächst, wahrscheinlich in der Zeit, als Jugendlicher, als Pubertierender, aber auch wenn du Sex an sich nimmst, wie der in Pornos dargestellt wird und so weiter und feststellst, also das ist
vielleicht das sieht nicht
bei mir anders aus als die Filme, die ich normalerweise von dem oder so gucke.
Ey, das ist ein riesengroßes Thema.
Also nicht wie hier.
Stark, Woody. Danke. Ja, achso, Flat Five.
Stark. Ja. Ja. So, gibt's ja auch für alles mögliche, gibt ja auch andere Schönheitsideale, also dieses Supermodel-Ding, ne? Das, wo dann ein unerreichbares Schönheitsideal eben dazu führt, dass
ja, aber
zum Beispiel
das Frauen, ändert sich ja.
Ja, genau, aber das war also, ja auch lange so, dass ja. Quasi die Unerreichbarkeit des dargestellten Schönheitsideals dann für viel Kummer gesorgt hat, weil das ein völlig unrealistischer Körperbau ist, der von einem normalen Menschen erwartet wird. Das ist ja im Prinzip vielleicht auch eine ähnliche Psychologie dahinter.
Schubladendenken. Gibt es Schubladendenken noch?
Ja, mehr als
Schubladen. Aber wie groß ist der Schrank
inzwischen geworden? Sind mehr Schubladen.
Das genau. Ist nämlich
der Schrank ist viel größer heutzutage, ja.
Das ist so das Ding. Also Schubladendenken als ne wieder vor X Jahren ist wurscht. Also Schubladendenken ist irgendwie ja okay, der ist zum Beispiel in meinem Fall Ausländer oder Chinese so Schublade so raus. So das Schubladendenken spürt man ja jeder klein groß schnell.
Tut mir leid, die sagen, sie müssen, dass du eine deutsche Kartoffel bist.
Sehr sogar. Ja, anderes Thema haben wir schon auch häufig gesprochen. Ich bin ja eine Banane, wie ich gelernt habe. Hm. Außen gelb, innen weiß. Siehst du? Ja, das haben Chinesen haben auf den Boden gespuckt, als sie mich gesehen haben. Okay. Fanden mich, glaube ich, nicht so cool.
Chinesen haben auf den Boden gespuckt, als sie dich gesehen haben?
Ja, die waren ziemlich wütend.
Welche Chinesen?
Ach, das war einmal eine Story, da war ich auf dem Aiken 4 Event hier, Warcraft, geiles Turnier damals noch, mit Take und so auch, Tower Taker. Und dann sind wir abends in so eine Bar gekommen und dann war das irgendwie so eine Shanghai Bar und dann ich habe richtig gemerkt, ich bin in den Raum gekommen und Leute haben mich böse angeguckt, mit dem Finger auf mich gezeigt. Und dann habe ich den Tourguide mal gefragt, so, Digga, was geht denn? Also wieso? So, ich kriegst du auch mit. Und dann hat er mir ganz ruhig erklärt, naja, die merken, dass du kein echter Chinese bist und du bist groß. So, und du sprichst halt kein Chinesisch. Das finden die halt scheiße.
Ja, aber das galt doch für alle anderen auch.
Nee, ich war ja der einzige Asiate in der Truppe. Das war so eine internationale Truppe. Ja,
aber die finden scheiße, dass du asiatisch aussiehst.
Die Leute in dem Club fanden damals angeblich laut dem Tourguide scheiße, dass ich kein echter Chinese bin, obwohl ich obwohl ich chinesisch bin sozusagen. Das fanden die wohl damals doof. So hab ich's verstanden. Mhm. Und der hat mir erklärt, man nennt mich Banane. Außen gelb, innen weiß. Das ist meine Lebenserfahrung. Ob das nur mir einmal nur passiert.
Das sind interessante Formen von ist das Rassismus?
Das ist klar, das ist Rassismus. Schlussendlich ist es auch eine Schubladisierung, aber geht halt schon noch ein bisschen weiter.
Also dieses Schubladendenken ist ja grundsätzlich auch wieder, da sind wir wieder bei dem Gedächtnisding. Also das hat ja auch einen evolutionären Sinn, dieses Schubladendenken, weil du schneller Sachen einfach analysieren kannst und irgendwie abhandeln kannst und das hilft bestimmt in gewissen Lebenssituationen, ist das voll hilfreich, aber natürlich nicht in allen und dann kommt es natürlich zu solchen Sachen. Aber der grundsätzliche Mechanismus, der hat ja sicherlich auch eine Notwendigkeit.
Ja, also wie so vieles, es macht auch Sinn, Ordnung irgendwie zu halten und irgendwie Sachen einkategorieren zu können oder wie auch immer. Ich glaube, die Intention ist das, was da dann einen Unterschied macht, sag ich mal. Also ob du etwas wegräumst, um Ordnung zu halten oder ob du etwas wegpackst, um es aus deinem Leben rauszuhalten, wie auch immer. Das sind dann Intentionen. Das kriegt dann einfach eine andere Nummer. Ich habe mich nur gefragt, also Schubladendenken, früher waren auf jeden Fall weniger Schubladen da. Es gab halt, es war alles ein bisschen leichter, ein bisschen langsamer, ein bisschen direkter. So. Da wurde noch mehr verziehen sozusagen. Da war wenn ein Thema hatte nicht gleich so einen riesen Nebel um sich herum. Wisst ihr, was ich meine? Und den Nebel muss man dann auch wieder ausdefinieren, so ungefähr.
Früher war alles viel einfacher.
Langsamer.
Es gab von allem weniger. Es war langsamer. Heute haben wir, es ist egal, was du nimmst. Ob Politik, Schokoriegel oder Hobbys, mhm, irgendwelche Bubbles, die man heute findet, die es damals gefühlt gar nicht gab. Jeder hat entweder als Hobby Briefmarken gesammelt oder so. Also es ist so absurd, was man heute hat an Möglichkeiten, und das sorgt halt, glaube ich, im Moment eher dafür, dass man so paralysiert ist, weil man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich das perfekte Hobby für mich oder was ist die perfekte Beziehung für mich, Tinder und Co. Also es ist schon, war es besser, weil es weniger war? Ich weiß nicht. Ich meine, auf der einen Seite ist es schön, dass es so viel Auswahl gibt, auf der anderen Seite scheint es ja psychologisch auch einen gewissen negativen...
Wenn du nicht weißt, dass es so viel gibt... Genau. Dann macht dich das ja auch nicht unglücklich. So, wenn
du es weißt.
Ja, das ist halt genau das Ding. Wenn du jetzt wählen könntest, würde ich nochmal zurückgehen in dieses entschleunigte Analogzeitalter, wo man auch sagen muss, Erinnerung subjektiv, und wir waren auch in einem anderen Alter und so weiter, haben auch eine ganz andere Wahrnehmung. Aber ich glaube auch schon, dass man objektiv sagen kann, dass es einfach zu der Zeit einfach weniger gab, entschleunigter war. Ladenöffnungszeiten, kein Internet, kein Handy und so weiter. Also es war objektiv einfach viel weniger einfach auf der Welt, was auf einen eingeprasselt ist, viel weniger Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Mit Sicherheit macht das irgendwas. Ob einen das glücklicher macht oder weniger, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich Forschung zu, oder? Die das irgendwie untersuchen. Was ist die gefühlte Glücklichkeit?
Es ist sowieso, ich finde das immer so ein bisschen müßig, weil du wirst die Technologie eh nicht zurückdrehen können, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, es ist, wie es ist, und du musst eher adaptieren und gucken, wie du mit umgehst. Es gibt ja auch für alles immer Gegenbeispiele mittlerweile, so in manchen Sachen ist es entschleunigt, aber auf der anderen Seite haben wir heute so viele Tools, allein durch das Handy oder so, die uns auch ganz viel abnehmen, wo wir vielleicht, wo es früher stressiger gewesen wäre, wo es heute einfacher ist, und wie bedeutet, was hat das dann wieder auf deinen Alltag? Und da kannst du ja verrückt werden, wenn du da alles versuchst, irgendwie rational und empirisch irgendwie zu beleben. Am Ende, Leben muss gelebt werden in all seinen Formen und Facetten. Und du musst einfach mit den Gegebenheiten, die das Leben dir heutzutage in den Raum stellt, musst du halt.
Ich find's trotzdem total spannend, einfach dieses, ich meine, da reden wir auch häufiger mal drüber, und dann sage ich immer sowas wie, hey, wir machen so einen Spagat aus einem Fuß im Analogzeitalter und die Kontinentalwanderung, so, wir sind, zack, Pangea bricht auseinander, es gab nur ein Kontinent, alles war einfach, und jetzt da ist noch, und jetzt der Spagat, den wir machen, weil wir da noch aufgewachsen sind, wird immer größer, aber ich find's einfach nur auch so interessant zu beobachten, wie schnell sich innerhalb von einer Generation ein Lebensstil komplett wandeln kann. Und die Frage ist ja auch total legitim und interessant, was macht das mit einem Menschen auf
individueller Basis? Was macht das auf Mehrzahl mit Menschen? Was macht das
mit der Gesellschaft? Gesellschaftsformen, ja. So, wie bist du neurologisch aufgestellt? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so deine Endorphindosis, die man sich dann aus dem Handy holt, so alles ist darauf ausgelegt, einen kurzen Endorphinstoß zu geben und so weiter. Das macht ja auch neurologisch irgendwas mit. Das kann man ja irgendwie beobachten. Das ist auch schon interessant.
Da würde ich gerne mal so eine Mindmap sehen von einem typischen Städter aus dem Westen und dann irgendjemand aus einem Amazonas-Stamm oder so, der wirklich in seiner kleinen Mikrokosmos-Bubble lebt und den ganzen Tag nur dieselben 120 Leute sieht, wie die so unterschiedlich drauf sind. Weil genau das, kennt der den Begriff Glück überhaupt? Was bedeutet das für ihn? Ist der glücklich? Ist der zufrieden?
Strebt er nach Glück?
Strebt er nach irgendwas? Was motiviert ihn, morgens aufzustehen,
nicht
in Relation zu uns? Ja, aber ist das, fühlt er sich dadurch lebendiger oder so, oder in einer anderen Form? Ist er vielleicht in einer anderen Form einfach dann auch, hat er auch seine traurigen Momente, oder ich meine, dann stirbt vielleicht auch jemand schneller mal oder so. Ich weiß es nicht, ne? Wenn du gefährlicher lebst, jemand irgendwie, Spinne, tot, ist das dann, okay, oder trauert dann jemand auch noch?
Ich glaube,
also all diese Sachen, ne? Ich würde das super gerne mal vergleichen, weil wir, ja.
Ich glaube,
das ist ja quasi der Kern der Zwiebel, ne? Und wir haben so viele gesellschaftliche Schichten mittlerweile und so.
Aber jeder von uns hatte jetzt Bilder im Kopf. Jeder von uns hatte ein imaginäres Bild im Kopf von zum Beispiel irgendwelchen Ureinwohnern oder keine Ahnung was. Also wirklich ein Bild vor Augen, oder? Habt ihr nicht auch, sei es aus dem Film oder aus irgendwelchen News, habt ihr nicht auch gerade ein Bild
im Kopf gehabt? Es gibt ja diesen einen Stamm, der dann auch irgendwie mit Pfeilen und Speeren geschossen hat. Und auch
der auch immer noch nicht gebracht hat. Genau. Ja.
An denen muss ich immer denken, weil das ist, glaube ich, einer der letzten, die überhaupt noch existieren, die wirklich keinen Kontakt haben. In
Brasilien gibt es gerade
Aber ich finde, Kämpfe, also,
Alter,
ich bin immer so hin und her gerissen. Es gibt halt so manche Sachen, die haben sich natürlich fundamental geändert, gerade was so Medienkonsum und sowas angeht. Aber dann, du hast vorhin gesagt, ich war Fahrradtour gemacht mit den Kids am Wochenende, und es war genauso, wie ich das als Kind gemacht habe. Oder Planschen im Planschbecken oder Lego bauen und so. Also so ganz viele Elemente sind, haben sich überhaupt nicht verändert. Da ist die Zeit in den letzten 30, 40 Jahren fast stehen geblieben. Und wenn ich überlege, ich habe eher das Gefühl, dass auch dadurch, dass ich so in diesem analogen und digitalen Zeitalter groß geworden bin, dass ich zum Beispiel viel strenger bin, was das angeht, weil ich durfte, glaube ich, als Kind viel mehr zocken und glotzen, als ich das meinen Kindern erlaube. Was eigentlich komisch ist, weil das mein Beruf ist und ich damit selber komplett süchtig bin nach dem ganzen Scheiß.
Ja, aber du hast Medienkompetenz, was das angeht.
Ja, aber ich bin meine Eltern haben dann irgendwann mit 13 hatte ich meinen eigenen Fernseher mit einem NES und einem C64 und einer Diskettenbox und ab da war Kinderzimmertür zu und Pandoras Büchse war.
Sex Games.
Nee, noch nicht mal. Artikel. Ja, natürlich auch.
Das war aber, das, kennt ihr nicht?
Nee, natürlich Sex Games. Aber ich meine einfach nur so, ich kontrolliere knallhart jedes YouTube-Video, was mein Sohn guckt, wie lange die Zeit ist. Ich achte genau darauf, dass der nicht zu viel, nicht zu dumm, nicht zu. Also, das ist auch, wir haben es ja früher auch schon so gesprochen. Früher haben uns unsere Eltern, die haben gesagt, wenn es dunkel wird, sei bitte zurück. So, das war der Maximum an Austausch. Da gab es kein Apple, wie heißt das, Tag oder keine GPS-Uhren oder sonst irgendwas, sondern da sind wir ausgeschwärmt in Park, wo immer auch hin, in die Eisdiele, was auch immer. Und wenn es dunkel war, standen die Eltern wie die Glucken auf dem Balkon und haben geguckt, wo kommen die Kinder? Ah ja, da ist meiner, meiner lebt. Sehr gut. So, ja, und heutzutage ist das nicht, also in der Regel wird viel mehr, da schließe ich mich ein, viel mehr helikoptert, als das früher der Fall war.
Auch mein Gefühl, also das ist ein ganz anderes Bewusstsein,
ja.
Auch seinen Kindern gegenüber viel mehr Anspruch auch an sich selbst. Früher war das schon so, also ich kenne es auch von meinen eigenen Eltern, also da war die Aufteilung auch noch ein bisschen so klassischer und dann wurde nicht so für jedes Kind auch nicht so viel. Da war man froh, wenn das Kind sich allein beschäftigt, so,
wenn's mach weg mal. Wenn es nicht genervt
so,
hat.
Genervt, ja. Mach mal dein Ding so. Und
Fernsehen wurde mal gesagt,
so, ja, du kriegst ja auch bald viereckige Augen.
Ja.
So, da hat man Angst bekommen, ob man wirklich viereckige Augen bekommt, weil es kein Internet gab, wo man es googeln konnte. Da musste man irgendwie alles glauben, Zecken springen von Bäumen und so. Aber es stimmt schon. Aber es gibt natürlich heute auch viel mehr Möglichkeiten, verdorben zu werden, weil wenn du gezockt hast, dann hast du ein NES-Spiel gezockt oder so stundenlang und da war es eher die Dauer, wo du dachtest, okay, das ist jetzt zu lang, aber es war entkoppelt. Du konntest nicht einfach mal auf deinem Fernseher irgendeinen Schund googeln. Weißt du, deine Eltern wussten, das ist gekapselt sozusagen. Und heutzutage gibst du denen irgendein Device, alles ist internetfähig und wenn du da nicht aufpasst, sehen die eine Sache und das kleine Gehirn ist komplett traumatisiert. Und das ist natürlich eine ganz
andere Situation. Das ist so ein bisschen die Regel, die wir für zu Hause versuchen, dass man auch einfach, also nicht immer skippen, also ne, die Aufmerksamkeit irgendwie trainieren, also nicht, wenn du jetzt auf iPad irgendwie was Neues ausprobierst oder sowas in der Art, dann nicht sofort, ja, gefällt mir nicht, wie was anderes. Das halt nicht, nee.
Nö, wenn der Traum der Werbeindustrie. Jede Werbung wird konsequent. 3 Minuten, okay. Immobilieninvestment, erklär's mir.
Aber bei mir ist das übrigens, fängt's gerade an, dass es andersrum wird. Ich genieße es, ich schmunzelte auch wirklich, ich freue mich ehrlich gesagt so, aber ich spiele gerade Valheim, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber dann selber Ärger zu kriegen, dass meine Kisten nicht aufgeräumt sind, ist schon irgendwie auch sehr lustig.
Im Spiel meinst du?
Ja, ja. Ist schon wirklich sehr lustig. Ja,
weißt du, in Real World
immer, also wirklich so von wegen so, hier, hast du daran gedacht, hier, Ranzen packen, da und sowas und, ne, also wirklich auch, also ich habe auch einen Anteil daran, auf jeden Fall, aber ne, so einfach Ordnung, so, ich bin schon der Unordentlichste zu Hause, kann man einfach auch sagen. Und dann aber im Spiel auf den Sack zu kriegen, Alter, das ist nicht so geil. Es ist einfach auch zu merken, dass jetzt schon in der 5. Klasse Mathe scheinbar schon auch eine Grenze bei mir darstellt, ist auch nicht so geil.
Ja. Das wäre es aber, ich glaube, ich hätte schon früher aufgegeben. Also ich weiß nicht. Bei Mathe hätte ich ganz früh als Elternteil verzweifelt und gesagt, ey, frag mal lieber.
So langsam aber es ist noch nicht mal, ich hatte ja dieses, das Thema hatte ich ja beim in der Pandemie mit Homeschooling. Und das ist, also da habe ich auch gemerkt, ich meine, gut, meine Mutter ist Lehrerin, ich hätte es eigentlich wissen können, aber das wäre überhaupt kein Beruf für mich. Ich hatte ja früher wirklich überlegt, ob ich Lehrer werden soll.
Stellt's euch vor.
Und ich denke mir einfach nur so, ich habe jetzt nochmal bei diesem Homeschooling, habe ich so gemerkt, Alter, das wäre die falscheste Berufswahl.
Können wir nochmal ganz kurz, Stille und uns einfach nur mal kurz vorstellen, dass
Guten Morgen,
zur Tür reinkommst, stinksauer, fängst erstmal an zu ranten, 10 Minuten erzählst du ihm von deinem
Tag. Weiß ich nicht.
Sagt dir der aber nett, ne? So, wo war man denn, die Scheiße? Pam.
Aber warte mal, die größte Schwierigkeit, fände ich als Lehrer, ist ja, Schüler, die du nicht magst oder Schülerinnen, die du nicht magst, trotzdem fair zu behandeln. Ja. Das ist die große Kunst, finde ich, weil du gehst in die Klasse und da sind irgendwie 30 Kinder, wenn du Pech hast in der Pubertät, irgendwie 15, 16-Jährige, die Jungs stinken alle, denken eh nur, wann sie endlich onanieren können. Die Mädchen himmeln irgendein Arschloch an, popeln in der Nase, Pickel fließen überall, alle sind eklig, alle sind dumm und labern nur Scheiße. Und dann kommst du da rein, du hast auch selber irgendwie vielleicht Stress zu Hause und so weiter, dann labert dich da irgend so ein
16-Jähriger,
labert dich da voll mit irgendeiner...
Eddie, du würdest lang anfangen zu rappen, Alter. Das wäre wie Sister Act.
Oh Gott.
Nur halt so, oder wie School of Rock, nur halt mit Frankfurter Ghetto-Style.
Das ist schon sehr uncool, um echt zu sein.
Ja, also, heute rappen wir mal.
Wir rappen mal. Wie heißt dieser Film? Gangster mit Gangsters Sister Paradise als Musik. Ah,
Dangerous Minds.
Dangerous Minds
mit Michael Pfeiffer,
mit Ede. Ja. Ja.
Aber dann, also es gibt ja so Schülerprojekte, aber dann so wirklich so. Wir räumen unsere Federmappe auf, packen den Bleistift zurück und so.
Das ist so thematisch
angesiedelt.
Haus bei oben. Chemie ist cool. So, komm doch zu uns in die Chemie School.
Ja, keine Ahnung, aber diese Geduld, die du einfach haben musst, das meine ich eigentlich. Ich will einfach nur allergrößten Respekt Lehrern und Lehrerinnen zollen, weil ich habe das im Homeschooling gemerkt, als ich versucht habe, meinem Sohn irgendwelche Übungen da zu machen, irgendwelche einfach
Mathe. Kinder auch noch.
Und er checkt's nicht und du merkst schon, da ging's noch darum, wie die Zahlen richtig gemalt werden, ja, und er malt jedes Mal ein Q statt na 6 oder was weiß ich und du sagst, nein, jetzt guck doch mal hier so rum und dann malt das wieder falsch und du machst es nochmal und da habe ich schon gemerkt so, okay, ich werde jetzt schon, für ihn ist es scheiße, weil er merkt, dass ich aggressiv werde, für mich ist es scheiße, weil ich einfach glaube, ich denke einfach so, ist mein Kind einfach ein bisschen behindert? Ist es ein bisschen dumm? Wieso kriegt es denn diese Figur? So, weißt du, dann denke ich so, kriege ich schon Panik, so, ich habe versagt als Vater, alles ist falsch, dieses Kind wird es niemals schaffen, denn es kann nicht mal den Buchstaben richtig und dann denke ich schon, dann renne ich zu meiner Frau und dann sage ich, du musst das machen, Schatz, du musst das machen, ich kann das nicht. Dann setzt sie sich dahin und 5 Minuten später kommt sie da mit so einem Kopf, weil ich kann das nicht. Ohne Scheiß, ich klatsche den gleich an die Wand. Ich werde Wahnsinn. Ja. Und ich habe nur gesagt, bitte, geh in die Schule. Da sind bezahlte, ausgebildete Menschen dafür da. Die haben Pädagogik studiert, die haben die Fächer studiert, die sind dafür trainiert, mit solchen Menschen wie dir diesen Stoff beizubringen. Ich bin definitiv nicht der Richtige dafür. Also so viel zum Thema.
Was bei mir aber, wenn ich Mathe beigebracht bekommen habe früher, da war auch immer nur Ärger vorprogrammiert und die Leute waren halt gefrustet. Genau, und das hat mich gefrustet.
Ja, aber du hast als Kind auch, also erstmal gar keinen Bock.
Ja.
So, du willst das nicht in dem Moment. Ja. Und Kinder haben natürlich auch so eine Art und Weise, wenn sie keine Lust haben, zu sabotieren.
Ja.
Und
in der Tat.
So zu tun, als wenn sie nicht zuhören, dann stellen die sich ein bisschen dümmer, als sie sind, dann sagen sie, ich kann das nicht.
Verstehe ich nicht.
Exakt. Und da fängt ja die Arbeit an. Also die Arbeit ist ja nicht, okay, der checkt nicht, dass das Q nicht eine 6 ist, sondern ihn erstmal dazu zu bringen, ihn zu motivieren, dass er wirklich auch einen Eigenantrieb hat, Lust hat, ey, ich will das jetzt wissen, ich will das verstehen. Und ich glaube, da muss man anfangen, die zu kriegen, wenn man sich einfach hinsetzt und ja, ey, komm, also die sind ja diejenigen, die von vornherein so eine Blockade.
Aber das sollte nicht mein Job sein. Es gibt schon einen Grund, warum es ein System gibt, wo es Leute gibt, die das mit denen machen. Ich will das nicht machen. Ich will den nicht motivieren für Sachen, die mich selber kotzend langweilig finde.
Du bist halt in anderen Bereichen und, hilfreich.
Ja, aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich dann einfach ja, vielleicht, aber so einfach, wenn ich dann schon sehe, wie er dann angefangen hat zu radieren. Und dann ist er so extra langsam. Ich so, das ist falsch. Und dann radiert er so extra langsam. Dann knickt das ganze Papier, während er radiert. Dann
ist ein Loch da drin.
Und so. Und dann du denkst einfach nur so, ich sollte das nicht sehen. Das sollte jemand mit mehr
Geduld. Er hat keinen Bock, weil er nicht, natürlich nicht versteht, wie jedes Kind, dass er das für sich selber macht. Wir denken immer, du machst das doch für dich selber. Und er denkt, er muss das aber machen.
Ja. Es gibt kein so geht's und nur so. Es ist immer die Frage, was lernen die Kinder gerade? Lernen die gerade, die auf den Sack zu gehen zum Beispiel? Weil das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft.
Das müssen die Kinder lernen. Das beherrschen die automatisch. Grenzen
ausloten, gehört ja immer mit dazu. Lernen die vielleicht auch gerade irgendwie, sind die gerade im Kopf, was weiß ich was, kreativ oder was weiß ich was. Oder lernen sie einfach gerade ein fucking Radiergummi zu benutzen. Also schon, ich glaube, da gibt's Fächer, da gibt's fucking Pädagogik, die das besser deuten können. Also ich bin auch, ich bin heilfroh, dass es Schulen gibt und scheinbar, dass die Schulen dann doch modernisierter sind als das, so wie ich es damals aus der Schulzeit noch bekommen habe. Da war schon sehr klassisch Leistung und sehr frontal alles.
Und auch wenig.
Aber auch jetzt nicht, also die Schulformen, die ich jetzt kenne, sind jetzt auch nicht so mega krass super modern oder sowas, sondern ich habe das Gefühl, die kriegen da ganz guten Unterricht, fertig, so.
Ja, man geht auf jeden Fall mehr auf Kinder ein und man versucht auch mehr bei den Kindern die individuellen Talente zu entdecken, sag ich jetzt mal so von außen. Wenn ich überlege, wie ich mich heute in Sachen reinsuchte und irgendwie einfach Spaß dran habe an Wissen, obwohl ich weiß, das ist wie so ein Sieb, da bleibt ein bisschen was am Rand und in der Mitte vielleicht hängen, aber ich weiß genau, dass ich die Sachen wieder vergesse, weil ich genau die Gedächtnisprobleme habe wie du. Aber dieser Antrieb, einfach was zu lernen, bis ich es nicht mehr raffe, bis es meinen Horizont quasi überschreitet. Das hatte ich in der Schule auch schon, aber das wurde null getriggert. Und wenn ich mal mich in irgendwas vertieft hatte, wurde das immer so ein bisschen abgetan als nicht relevant für den Unterrichtsstoff. Und das war jetzt mal ganz interessant, aber im nächsten Monat war dann schon wieder ein neues Thema. Und irgendwie denke ich mir häufig, Mann, ich wäre gerne noch mal heute mit diesem Wissensdurst in der Schule um gefördert zu werden irgendwie. Ich weiß, das klingt voll blöd, aber Mathe war für mich halt nicht so mein Ding. Aber in anderen Fächern bin ich aufgeblüht und da hätte man ja auch mal fördern können.
Aber irgendwie. Ich habe das gemerkt jetzt beim Kneipenquiz, diese, wie hieß sie, Mathe-YouTuberin.
Ja.
Ich habe ihren Namen vergessen, sorry. Mathematiker. ich weiß nicht, vielleicht kannst du die Regie gleich mal einblenden, irgendwie, dann sage ich es auf jeden Fall nochmal. Es tut mir leid, ich habe es vergessen. Aber die macht halt so Mathe recht anschaulich. Auf YouTube, macht so YouTube-Videos, erklärt dann, wie das funktioniert und so mit auch so ganz, also minimale Effekte, aber Sachen umkreisen, unterschreiben, durchkreuzen, also so, dass es halt optisch auch sehr ansprechend und nachvollziehbar ist.
Mathematik.
Ja, Mathematik. Könnt ihr mal abchecken, wenn ihr das Kneipenquiz nicht gesehen habt, habt ihr sie verpasst. Ich kannte sie tatsächlich auch nicht.
Ich kannte sie.
Du kanntest sie
ja,
schon.
Ich hab manchmal Videos von ihr. Also irgendwann wurden die in meine YouTube-Empfehlungen gespült. Ja. Und dann, ich bin auch genau wie Simon, ich habe bei Mathe irgendwann so zugemacht. Ich saß genau in der letzten Reihe. Da hatte ich irgendwann in der Pubertät, fing meine Sehschwäche an, da habe ich nichts mehr gesehen. War aber trotzdem in der letzten Reihe und hab Quatsch gemacht. Und dann habe ich irgendwann, wie der Zug, der ist aus dem Bahnhof gefahren. Ja. Und dann bin ich in diesem Zug immer nur hinterher.
Oder alle anderen Züge sind losgefahren.
Und irgendwann denkst du, ich sehe ja die Schiene noch.
Genau, Zug und komplett zugemacht. Und dann war da auch nie irgendwie etwas, was dieses, was ich auch gerade sagte, die Lust am Lernen entfacht hat. Mhm. Weil damals hattest du nur einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und je nachdem, wie kompetent und gut die darin war, das eigene Feuer des Lernens zu entfachen, hast du dich für etwas begeistert oder du hast zugemacht, sowas bei mir? Und Mathematik zum Beispiel ist ja dann eine Möglichkeit, Mathe zu lernen auf eine ganz andere Ansprache.
Genau. Und das meine ich, wie oft haben Kinder Nachhilfe, ne? Nachhilfelehrer. Ich hatte auch Nachhilfe in vielen Fächern, weil ich dann der Lehrer konnte es mir nicht so erklären, dass ich es verstanden habe, aber weil er auch nicht den Geduld hat. Zum Beispiel eine Freundin von meiner Mutter, die war Mathe-Lehrerin. Und die war so eine ganz ruhige, so ein bisschen esoterisch drauf, aber so eine ganz ruhige Stimme, ganz entspannt.
Ah, und das, und Mathe oder was?
Ja, so ungefähr. Und die hat aber so viel Geduld auch mit mir gehabt. Und da konnte ich dann so mich trauen zu sagen, ich verstehe das nicht, ich verstehe es immer noch nicht. Und die hat mir das dann 5, 6 Mal erklärt mit einer Ruhe. Und das traust du dich ja in der Klasse.
Gekifft. Musste ich doch irgendwie.
Aber das hast du
kurz mal auf dem Balkon.
Die hat sich auch gedacht, ist der behindert? Kann das nicht?
Aber ist ja zum Glück nicht mein Kind.
Genau. Aber sowas hast du dich in der Schule. Du hast vielleicht einmal gefragt, Herr Schmidt, ich verstehe es nicht. Ja, du musst es so und dann so. Und dann hat er nochmal mit der Kreide nochmal auf die 5 und nochmal umkreist.
Das war unangenehm, du wolltest
genau. Und du hast gemerkt, ich halte hier den Unterricht auf, die Schüler rollen schon die Augen, der Lehrer ist entnervt. Dann sagst du,
hast du es immer noch nicht verstanden?
Und dann denkst du dir so, ja, ach komm, ich guck's mir zu Hause nochmal an, was du eh nicht machst. Und dann ist der, genau wie du es gesagt hast, fährt der Zug langsam ohne dich ab. Und sowas wie Mathematik und so, das sind halt so Sachen, wie geil es ist, dass es
es sowas heute gibt, dass du dir Sachen, du erzählst ja auch oft von kurz erklärt oder wie heißt das?
Kurz gesagt.
Super. Solche Sachen, die hatten wir nicht. So Sachen, die einem auf eine interessante, auch optisch ansprechende Weise Sachen erklären können, die du verstanden hast. Wenn ich sowas in der Schule gehabt hätte, hätte ich vielleicht in dem einen oder anderen Fach, ich weiß es nicht, aber wäre ich vielleicht geiler unterwegs gewesen, weil ich einfach ein ganz anderes Interesse und auch Verständnis fürs Fach gehabt hätte.
Ja, also mir hat damals in der Schule niemand erklärt, wie wichtig Mathe für Videospiele zum Beispiel sind. Das kam erst später, die Erkenntnis, dass da ganz viel Mathe hintersteckt.
Programmieren meinst du?
Ja, generell. Also ist ja alles da drin.
Er zieht deinen Sohn nicht ab? Scammt er dich bei Valheim?
Ich glaube tatsächlich ja. Papa, wir haben eine Menge Eisen gefahren. Er fragt immer ganz nett, was ist denn eigentlich das Schlauste, was wir jetzt bauen wollen. Aber ich glaube, 30 Eisen sind schon weg. Ich glaube, 30 Eisen sind auf einmal in einer anderen Kiste verschwunden. Und auf einmal sind die Kisten nicht mehr sortiert. So ist das nämlich. Nur weil er in Mathe gut aufpasst. Das ist das Problem. Ich bin gegen Mathe.
Zum Kotzen. Ja. Sollte man abschaffen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, eine Zukunft ist nur dann möglich, wenn wir nicht sie nicht errechnen können.
Nieder mit der Mathematik.
Nieder mit der Mathematik nicht errechnen. Gegen Mathe.
Leben muss gelebt werden und nicht ausgerechnet.
Ja, gut. Mathe, ja. Ausgerechnet Mathe.
Oh, da ist was.
Da ist ein YouTube-Kanal drin.
Ausgerechnet Mathe. Lass uns doch einen Mathe-Kanal machen.
Ja, wenn wir einen Mathe-Kanal machen, wäre dann tatsächlich wirklich sehr lustig. Das ist
eine sehr gute Idee. Das endet dann immer mit. Ah, nee, warte mal.
Kennt ihr, es gibt doch diese Videos auch schon ewig alt, von wegen ein Pfarrer, ein Rabbi und ich weiß nicht, wer noch kiffen und reden. So, kennt ihr das? Das
ach, einfach. Doch, ja,
und dann noch mit Mathe drauf.
Ja. Moment, mit echten.
Ja, ja.
Ein echter Rabbi, ein echter Pfarrer.
Ja, die hast du ein Video, die rauchen halt. Und dann
irgendwo
reden
sie in den USA.
Wissen wir, dass das ein echter Pfarrer und ein echter Rabbi ist?
Sagen die im Video, Mann. Also, wenn die das sagen, dann ist das auch wahr.
Das ist so. Okay. Ja. So, was jetzt auch so ist, ist, dass die Zeit schon wieder um ist.
Leider.
Sehr schade, hat viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann kommt doch mal in den Supporters Club. Supportet dieses oder andere Formate. Wir leben nach wie vor größtenteils von eurer Unterstützung. Also vielen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, nächste Woche. Ne?
Ja. Tschüss.
Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.